Herzlich willkommen zur 812. Folge des Sneakpods. Wir begeben uns heute auf eine weltumspannende Reise, wie man es von Indiana Jones gewohnt ist, denn wir besprechen heute den 5. Indiana Jones Film, Das Rad des Schicksals, Dial of Destiny. Und was braucht man für einen guten Indiana Jones Film? Natürlich den fiesesten Obernazi, den man sich vorstellen kann. Diesmal nicht ein Österreicher, sondern ein Däne, gespielt von Bob.
Fasten your seatbelt, Dr. Jones. There might be some turbulence.
No, don't try to be funny, you're German.
Und diese Antwort kam von Christoph Perner, der uns hier heute den Dr. Jones gibt.
Guten Abend. Wie schon gesagt, wir haben den 5. Indiana Jones Film gesichtet. Und du hast ihn vorgeschlagen und deswegen musst du ihn auch zusammenfassen. Und ich bin gespannt, wie du das tust, denn du wirst ja schon auch ein bisschen was offen lassen müssen, nehme ich an.
Das werde ich tun müssen, aber bevor ich das mache, würde ich dich gerne noch fragen, wie ist denn dein Standing zu Star Wars, haben wir ja schon oft erläutert, wie ist dein Standing zu Indiana Jones? Wie steht es mit dir und den alten Filmen, wann und ob und
ich
überhaupt und so?
Hab die alten Filme als Jugendlicher oder als Spätjugendlicher gesehen im Kino. Ich habe damals eine Indiana Jones Nacht gemacht, die fing aber erst um 12 Uhr an oder so. Also es war furchtbar, ja. Was dazu geführt hat, dass ich von dem dritten Film auch nur noch so ein bisschen was mitgekriegt habe, weswegen ich eher zu den ersten beiden Filmen eine intensive Liebesbeziehung hatte. Und der dritte so, ja, ich habe dann später geschaut und mir war er auch ein bisschen zu klamaukig, aber obwohl es natürlich dazugehört bei Indiana Jones. Aber ich mochte die alle drei. Also grundsätzlich bin ich Indiana Jones Fan aus der Jugend und wurde dann von dem vierten Teil hart vor den Kopf gestoßen. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, das ist Common Sense, dass man sagt, dass der scheiße ist, oder? Ich glaube.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, da ist man sich einig, oder?
Ja. Definitiv.
Und ja gut, die alten sind natürlich, kann man drüber streiten, wie gut die zum Teil gealtert sind und so, aber ja, es waren halt die Abenteuerfilme unserer Jugend und für mich war Harrison Ford auch immer Indiana Jones und nichts anderes. Also natürlich wusste ich, dass der auch in anderen Franchises mitgespielt hat, aber wenn ich Harrison Ford gesehen habe, dann war das für mich Indiana Jones und nicht Han Solo.
Und nicht Deckard.
Wer war Deckard nochmal?
Oh, Gottes Willen. Das schneiden wir raus.
Nee, das war das
Blade Runner natürlich.
Ach so, nee, Blade Runner ist auch nicht mein Ding. Nee,
oh
nee,
Gott,
nee. Nee, nee, nee.
Das hatten wir schon mal, das Thema.
Ja. Hab ich zu spät gesehen wahrscheinlich.
Gut, okay, dann gebe ich meine Beziehung dazu auch noch ganz kurz zu Protokoll. Mhm. Also meine Erstkontakt mit Indiana Jones ist deutlich früher gewesen, nämlich vermutlich im Jahre 1990. Und zwar mit dem Spiel, mit dem damaligen Action-Click-Adventure in Indiana Jones and the Last Crusade.
Mhm.
Und das ist ja im Grunde der Plot vom dritten Film.
Ja, klar. Heißt ja auch so.
Genau. Und ich habe das Spiel zuerst gespielt, bevor ich die Filme gesehen habe. Weil, wie gesagt, ich bin ja DDR-Kind. Also diese Filme vorher gesehen zu haben, ist so im DDR-Fernsehen jetzt nicht so ohne weiteres möglich. Vielleicht hätte es da irgendwie Wege gegeben, aber ich war ja auch erst irgendwie 10, 11 oder sowas. Und bei meinem ersten Computer, den ich von meinen Eltern bekommen habe, ein PC, 286er mit 1 Megabyte RAM, lagen 3 Disketten, 3,5 Zoll Disketten, schon die kleinen, die guten. Obwohl er beide Laufwerke hatte, lagen die kleinen Disketten dabei. Original, der Rechner war von der Firma Philips. Man kennt sie heute nicht mehr unbedingt dafür, dass sie Rechner bauen. Aber damals taten sie das. War ein Philips-Computer und da lagen 3 Disketten dabei. Und ich habe die heute, wie die aussehen, noch bildlich vor Augen. dass da irgendwie Indiana Jones in The Last Crusade draufsteht und dann oben groß Philips oben drüber, weil sie halt so gebrandet waren, weil sie zu diesem Paket dazu gehörten. Und dann habe ich das durchgesuchtet. Und den Film habe ich dann irgendwann später gesehen, was irgendwie die absolut fantastische Reihenfolge war, weil der Film natürlich dann alles ins Leben ruft, was du vorher in so einer absolut verpixelten Grafik, natürlich auch mit Ron Gilbert Humor, also nicht so ganz so, wie es im Film ist, gesehen hast, aber du hast das Gefühl, ich war da überall schon mal und ich weiß genau, wie es weitergehen muss. Und dann ist es im Film so ein kleines bisschen anders, aber irgendwie doch genauso. Und ja, Liebesbeziehung zu Indiana Jones trifft es. Und vor allen Dingen dadurch bei mir eher zu dem dritten, auch wenn er vielleicht der klamaukigste ist, und dem ersten. Der zweite, finde ich, fällt so ein bisschen ab da mit den Monkey Brains.
Ich habe meine erste Beziehung, übrigens, als ich da im Kino war, ich hatte schon einen Film gesehen, nämlich den zweiten. Den hatte ich vorher schon im Fernsehen gesehen. Und deswegen habe ich die intensivste Beziehung zu dem Tempel des Todes, lustigerweise. Also habe ich auch die meisten Erinnerungen noch dran und so. Und also, ja. Obwohl der natürlich echt fragwürdig ist, als das Frauenbild und einiges anderes auch, glaube ich, auch rassistisch und so. Ja? Also in vieler Hinsicht ist der nicht wahnsinnig gut gealtert. Aber der war so für mich Indiana Jones Zündung.
Gut, dann kommen wir zum aktuellen.
Ja, dann sag doch mal, um was es diesmal geht.
Genau, dann sag ich mal, um was es diesmal geht. Also Dial of Destiny, der Film wirft uns zunächst erstmal klassisch wie Indiana Jones in so eine Eröffnungssequenz, die ist, glaube ich, über 20 Minuten lang, in der wir nochmal so eine Art Rückblick sehen, wie das denn damals immer so war. Also wir sind wieder in der Nazi-Zeit, Indiana Jones, Harrison Ford, digitally de-aged, ist in einem Zug und oder beziehungsweise am Anfang noch nicht, da ist er noch in einer Kirche und soll aufgehängt werden von den Nazis, aber dann später in einem Zug und dann ist da eine riesige Action-Sequenz, die 20 Minuten atemlos vor sich hin hetzt und wir lernen unseren Bösewicht kennen, Mads Mikkelsen als Nazi zugewandter Wissenschaftler, irgendein SS-Führer, der ihm da rumkommandiert und die haben halt mal wieder Artefakte diverser Natur. Und nach dieser Geschichte machen wir dann einen Zeitsprung ins New York 1969 und da kommt dann so das eigentliche Thema des Films langsam raus. Indiana Jones ist ein alter Mann und das passt dann ja auch sehr viel besser, weil Harrison Ford zum Zeitpunkt dieses Drehs, glaube ich, 80 oder 81 Jahre alt war.
Was man schon auch sieht.
Ja, gut.
Was ja auch thematisiert wird, ja.
Genau, und der Film thematisiert es auch. Und ich glaube, das ist auch so die ganze Idee des Films. Das war früher und das ist heute. Was ist sozusagen davon übrig? Und er hat sich von allem ein bisschen abgewandt. Wir sehen auch warum. Also in dem furchtbaren Indiana Jones 4 lernen wir ja den Shia LaBeouf, seinen Sohn, kennen. Henry Jones oder so ähnlich, glaube ich, habe es vergessen schon fast.
Völlig Matt, egal, ja.
Sein Spitzname. Wir erfahren jetzt hier, was mit dem passiert ist und auch das ist Teil des Problems, warum Indy eigentlich so weder auf die Archäologie, also er ist gerade dabei, sich von seinem Professorenjob zur Ruhe zu setzen, als auch auf Abenteuer keine Lust mehr hat, eigentlich auf gar nichts mehr Lust hat. Wir treffen ihn dann auch irgendwie in einer Bar mit einem Whisky in der Hand. Dann taucht sein neuer Sidekick sozusagen auf, die von Phoebe Waller-Bridge von Fleabag-Fame gespielte, jetzt weiß ich ihren Namen leider gerade nicht, wie heißt sie in dem Film? Helena.
Ja.
Helena Shaw, seine, wie sagt man, Patentochter?
Patentochter.
Ja, genau.
Ja, und es ist natürlich auch nicht überraschend, wessen Tochter sie ist, gell? Also, weil sie ist ja ihrer Mutter wie aus dem Gesicht geschnitten.
Help me.
Naja, sein Love Interest aus allen anderen Filmen, außer aus dem zweiten, glaube ich. Diese Marion, die war ja immer der Sidekick eigentlich von ihm.
Ja, aber Marion ist doch jetzt in dem Film seine Ehefrau und das hier ist seine Patentochter.
Nee, ich glaube nicht, dass das seine Ehefrau sein soll, oder?
Doch, na klar, die ist doch am...
Bist du sicher?
Ja, doch, natürlich.
Ah, habe ich das falsch verstanden?
Ich glaube schon.
Ja, aber das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Die sieht doch aus wie die junge Marion.
Ja, das mag sein, aber Marion ist jetzt, ich will nicht das Ende vom Film spoilern, aber es ist sehr eindeutig, dass Marion...
Findest du das eindeutig?
Ja, total. Das wird doch verhandelt laut und breit. Also die Tochter von Basil Shaw.
Das schon, ja.
Von
gibt es aber wenig Sinn, finde ich. Naja, aber okay.
Toby Jones gespielt. Fantastisch. Toby Jones, eigentlich immer fantastisch. Hier auch wieder. Als ja sein so ein bisschen zerstreuter, professorartiger Archäologen-Sidekick, den wir auch gleich am Anfang in der 1940er, 44er, 42er, was auch immer, 44 wahrscheinlich eher, Nazi-Phasen-Rückblicks-Zeitframe erkennen. Und der ganze Film nimmt sich so ein bisschen dieses Thema Zeit. Ich will jetzt nicht zu tief einsteigen, was da noch alles mit Zeit passiert, aber Zeit im Sinne von Zeit verrinnt, man wird alt, die Uhr tickt, Zeit im Sinne von damals und heute und wo führt das hin und Zeit auch noch in weiteren Komponenten. Der Film beginnt auch gleich am Anfang in dem, über das Lucasfilm-Logo hörst du eine Uhr ticken und das Ticken wird immer schneller. Also das fängt, das Thema Zeit wird so direkt gleich im Vorspann schon gesetzt und genau, und dann fängt das Abenteuer an, denn diese Tochter von seinem Ex-Arbeitskollegen, die sucht ihn auf mit Plänen, irgendwelche Dinge zu finden, von denen ihr Vater immer besessen war, die das Antikythera Mechanism heißt das Teil in echt, also hier wird es nur die Antikythera genannt, was irgendwie totaler Blödsinn ist, weil das so heißt die griechische Insel, wo es gefunden worden ist. Also wenn du das Ding so nennst, dann redest du eigentlich von der Insel, aber egal, für den Film heißt es eben so. Und das ist irgendwie ein seltsamer Mechanismus. Und das
heißt, das gibt's wirklich, dieses Ding, oder was? Ich habe das nicht recherchiert.
Dieses Ding gibt's wirklich. Mit Archimedes hat es nicht viel zu tun. In dem Film wird behauptet, Archimedes hätte das gebaut. Das hat er nicht getan. Das ist erst gebaut worden. Vermutlich, da war er schon ungefähr 100 Jahre tot. Aha. Und es ist ein Mechanismus, der dazu da ist, dir den Verlauf von Himmelskörpern vorher zu plotten, sozusagen. Also der kann dir sagen, okay, wo der Mond oder die Venus übermorgen stehen. Also
ein Astronomie-Tool.
Genau, ja.
Mhm.
Genau. Und es ist tatsächlich so wie in dem Film, also das ist natürlich wie Indiana Jones, du hast es in der Einleitung gesagt, wir machen eine Reise um die Welt, natürlich erlebt er dann wieder ein Abenteuer. Und wir haben wieder rote Linien auf Karten und wir gehen New York, Marokko, Griechenland, Italien, also ist alles dabei. Und unter anderem sind wir auch an der Fundstätte und das ist irgendwie eine römische Galeere oder sowas, die irgendwie im Wasser liegt. Und da sei es gefunden worden, da müssen sie nochmal hin, weil sie nochmal gucken müssen und so. Und das ist auch in Wirklichkeit so. Allerdings ist natürlich alles, was in dem Film an der Stelle passiert, völliger Blödsinn. Also nach 2000 Jahren hast du weder so einen Holzrumpf noch übrig, noch hast du nach 2000 Jahren noch Knochen übrig. Also es ist alles so großer Unfug, was da unten passiert.
Oder auch Zahnräder, die sich noch drehen.
Ja, gut, okay, je nachdem, aus was sie sind, aber jedenfalls Holz und Knochen ist nicht mehr übrig nach 2000 Jahren im Mittel. Nee. Das kannst du dir mal sauber abschminken. Aber okay, für den Film von mir aus. Ja, jetzt habe ich ganz viel geredet. Wie fanden wir das?
Besser als den letzten jedenfalls.
Ja, da bin ich schon mal voll dabei.
Gell, schon. Ja, er macht schon einiges richtig, aber bei manchen hat er mich auch ein bisschen genervt, muss ich sagen.
Mit den Verfolgungsjagden nehme ich an.
Ja, die Verfolgungsjagden nerven mich und zwar aus unterschiedlichem Grund. Einmal, weil sie dann immer sofort penetrant das Indiana Jones Motiv spielen. Was ja ein tolles Motiv ist, ja. Also das musikalische Motiv, meine ich.
Ja, klar.
Aber es ist halt so, also normalerweise ist es ja so, wenn das kommt, ist das so ein erlösender Moment. Es kam Spannung und Indiana Jones löst das irgendwie, indem er irgendwie, keine Ahnung, sich da geschickt aus der Affäre zieht oder irgendein Fluchtfahrzeug entert. Und dann kommt diese Melodie und man weiß, okay, es ist alles gelöst. Mhm. Und das wird hier so überstrapaziert. Also eigentlich immer auf jedes Fahrzeug, jedes Auto, jedes Pferd, was er steigt, wird immer dieses Motiv gespielt, wo ich denke so, ja, ist okay, ja, wir wissen, jetzt kommt wieder eine Verfolgung. Ja. Also das war so einfach ein bisschen zu viel Fanservice vielleicht auch. Und dann fand ich auch, dass die Verfolgungsjagden zum Teil echt scheiße aussahen. Also auch eben computertechnisch. Also diese Verfolgungsjagd auf dem Pferd, mal ganz abgesehen davon, dass es halt massiv von John Wick geklaut ist. sah halt nicht halb so gut aus wie bei John Wick. Sah halt fies nach Studio und Greenscreen aus. So wie vieles andere auch. Also es, man hat halt oft Greenscreen gesehen.
Hat mich nicht so, ist mir nicht so aufgefallen, hat mich nicht so genervt und ich muss sagen, dass ich diese Verfolgungsjagd in New York auf dem Pferd noch die beste fand. Mhm. Weil die ist schön kurz.
Ja, stimmt.
Ich fand diese Nummer am Anfang, diese Eröffnungssequenz mit dem Zug.
Das war ein bisschen lange.
Das ist, ja, vor allen Dingen ist es bei James Bond und so geklaut. Also ich meine, die Leute, total, die auf Zügen rumrennen und sich dann in Tunneln ducken müssen und so, gut, das haben wir bei Charlie Chaplin wahrscheinlich schon gesehen. Ist
uralt, ja.
Ja, aber.
Und wie entspannt die auf diesem unheimlich schnell fahrenden Zug rumstehen.
Ja. Ja, der zu Kriegszeiten unter Air Raid Angriff mit hell erleuchtetem Innenraum und ohne zugezogene Fenster einfach durch die Landschaft fährt, damit der Flieger auch genau weiß, wo er hinschießen muss. Also alles ganz großartiger Unfug, was da passiert.
Das war schlimmer Quatsch. Aber gut, es war halt so eine James Bond-artige Action-Szene.
Ja, ja, und die fand ich aber auch insgesamt, also der Film lässt einen ja am Anfang gar nicht zu Atem kommen.
Nee,
also dass wir so reingeschmissen werden, immer in so einen Teil, der das Ende eines Adventures erzählt, das wir nicht ganz erzählt kriegen. So fangen ja alle Indiana Jones Filme an. Es geht immer los und wir sind mitten in der Action. Wir wissen gar nicht, wie und warum und wie sind wir hier hin? Und dann löst er so zusammen. Man sieht noch so das Ende, das könnte das Ende eines anderen Films sein oder sowas in der Art. Und dann, wenn das fertig ist, dann kommt der Film zur Ruhe. Und da habe ich dann extra nochmal auf meine Fernbedienung gedrückt und an der Stelle geguckt. Und ich glaube, es waren 21:40 oder sowas zu dem Zeitpunkt. Und es ist schon. So. Danach gibt es eine sehr lange, ruhige Phase, wo wir wirklich ein bisschen Worldbuilding machen können oder so ein bisschen etablieren können. Ja, wir sehen ja dann, alter Mann, genervt von den Hippies, nimmt seinen Baseballschläger, geht erstmal zum Nachbarn und versucht dort die Tür einzuschlagen, weil die Musik so laut ist. Das fand ich dann wiederum gut und dann passieren ja ein paar ruhige Sachen an der Uni und so weiter.
Sehr schön, wie die an der Uni alle so gelangweilt sind von dem, was er da erzählt.
Ja.
Herrlich.
Ja, parallel ist irgendwie die Man on the Moon Parade draußen.
Mhm.
Und dann, wenn die nächste Verfolgungsjagd kommt und nächste Action anfängt und so weiter, dann wird es wieder etwas hektischer. Und die ist dann, die fand ich vielleicht noch die beste auf dieser Parade, weil das war irgendwie, das war schnell, das war lustig. Das endete mit der Nummer im Pferd in der U-Bahn-Station, wo das dann irgendwie der Oma in die Hand drückt, hold my horse. Das sind so gute Sachen bei gewesen und ich fand, das hat es nicht überstrapaziert. Aber wo es mich auch verloren hat, war diese Tuk-Tuk-Sache in Marokko.
Oh ja, oh ja.
Die geht einfach viel zu lang. Das ist so unfassbar lang.
Oh, die sieht auch so scheiße aus. Oh.
Ja, und das war, ich feiere das Indiana Jones-Theme jedes Mal, wenn es kommt, von daher ich verstehe, was du meinst, glaube ich, dass ich es überstrapaziert, aber mich hat es nicht gestört. Ich habe es jedes Mal geliebt, wenn ich das gehört habe. Mhm. Und ein paar Mal habe ich auch gedacht zwischendrin, so, das kommt dann und dann denkt man, jetzt ist die Verfolgungsjagd zu Ende, weil jetzt kommt's ja und es ist ja, meistens kommt's ja auch wirklich so, wenn ihm irgendwas gelingt. Ja, und wie du es gesagt hast, irgendwas macht er und zieht sich aus der Affäre, aber dann geht es immer noch weiter. Dann kommen die Schergen wieder um die Ecke und das ist auch so unglaubwürdig irgendwie, weil er biegt hart links ab, das Auto rast geradeaus weiter. 2 Sekunden später ist das Auto wieder hinter ihm, obwohl er irgendwie irgendwo eine Treppe runtergefahren ist, wo das Auto garantiert nicht runterfahren kann.
Ich muss sagen, fast noch schlimmer als diese Verfolgungsjagd fand ich die, wo sie hinter dem Flugzeug herfahren. Mit dem Motorrad und dem anderen Flugzeug. Das fand ich richtig schlimm.
Das war ja so scheiße aus.
Das war ja cool.
Echt?
Mir kam es ewig vor, wie lange die da durch den Regen, durch den Digitalregen hinter diesem Flugzeug herfährt. Oh, ist das öde.
Ja, man kann
ja übrigens, klar, verglichen mit der Tuk-Tuk-Sache ist es natürlich kurz, aber unnötig lang.
Man kann übrigens, wenn man bei so einem Flugzeug in den Radkasten, der da am Flügel außen links ist, einsteigt, kann man nicht in den Innenraum durchkrabbeln, weil da ist der Tank dazwischen. Aber ist egal.
Ja, das passiert doch regelmäßig, dass irgendwelche Leute, die da damit versuchen, irgendwie über Länder sich zu schmuggeln, dann da drin erfrieren.
Ja, das auch, aber du könntest ja jetzt argumentieren, okay, bei so einem alten Flugzeug oder so, da geht das vielleicht. Wobei die nächste Szene, wo sie da in dem Flugzeug durch diese Innenreihen krabbelt, die, wie gesagt, Quatsch sind, aber die fühlte sich total Indiana Jonesig an. Also das da durchkrabbeln oder so, das war so wie damals in diesem, gab es nicht auch mal einen Zeppelin irgendwo? Ich erinnere mich dunkel nur.
Ah, weiß ich gerade.
Aber irgendwie so diese Nazis haben irgendein komisches.
Ich hatte so ein bisschen Air Force One, was ja auch mit Harrison Ford ist.
Ah, okay.
Vibes.
Ja. Also die fand ich, fühlte sich sehr, sehr Indie-mäßig an, obwohl es jetzt in dem Fall der Helena-Charakter war, der da durchgekrabbelt ist oder die da durchgekrabbelt ist. Also ich kann und will den nicht verreißen. Ich fand den.
Nee, ich fand den auch nicht ganz schlecht.
Unterhalten.
Ja, und ich fand den auch ein bisschen berührend am Ende. Und
absolut.
Es war schon schön gemacht. Also
das Ende, ja. Über das wir nicht reden können. Sagen wir so, dieses Artefakt, natürlich wie immer bei Indie, haben die Artefakte, denen die Nazis...
Du meinst nicht das Ende, du meinst das Vorende.
Ja, das Vorende, ja, okay. Also den Showdown, sagen wir es mal so. Die Artefakte, denen die Nazi-Schergen in den Indiana-Jones-Filmen nachjagen, haben ja immer irgendeine Art von Superpower. Das gehört ja irgendwie so dazu. Und auch in allen der Filmen kommen die Oberbösewichte am Schluss durch das Artefakt, was sie zu besitzen gesucht haben, schlussendlich um. Und das ist hier in gewisser Weise auch wieder so. Nicht ganz so literally wie in den anderen Filmen, aber das gehört zum Indiana Jones Trope dazu. Und es ist, glaube ich, auch kein Spoiler zu sagen, dass das hier wieder so passiert nach der alten bewährten Formel. Nur die Superpower, die es hat und was es mit der Geschichte macht, das ich in dem Moment dachte ich so, what? Really?
Und ja, aber immerhin keine Aliens.
Ja, okay, immerhin keine Aliens. Okay, ja, stattgegeben. Also das ist so ein bisschen, okay, aber wie gesagt, wir wollen es nicht so.
Oh, fand ich nicht schlimm, ja. Ich meine, klar, sie wechseln schon fast das Filmgenre. Ja, aber
war ja was für dich gewissermaßen.
Dann. Genau, war was für mich, durchaus. Fand ich okay, also ja. Und gibt dadurch halt spektakuläre Bilder noch und ja. War okay. Also nee, da krankte ich nicht dran. Also ich muss sagen, was mich am meisten gestört hat, neben den wirklich, finde ich, hässlichen Digitaleffekten, war vor allem in der ersten Hälfte des Films, nee, eigentlich auch danach, so diese Rastlosigkeit, dass man so das Gefühl hat, es wird unheimlich viel verfolgt und gejagt ohne Sinn und Verstand. Also so einfach des Jagens wegen oder des Verfolgens wegen. Also es war so ein bisschen, ich weiß nicht, war das früher auch schon so? Ich hatte so früher eher so das Gefühl, dass da noch ein bisschen Schleich-Action oder so Spannungsaufbau und sowas gemacht wurde. Und solche Szenen wie in Tempel des Todes kamen diesmal ja auch vor. Es war ja im Endeffekt ein Zitat, diese eine Szene, wo sie irgendwo in der Höhle sind und dann so ganz viele Insekten überall sind. Ja, das ist ja ein Tempel des Todes Zitat eigentlich. Aber es war halt nur ein Zitat. Es hat nicht dazu geführt, dass es irgendwie gruselig oder spannend gewesen wäre, sondern es war die meiste Zeit des Films relativ belangloses Hin- und Herjagen. Und ja, die Nazis sind ihnen halt immer auf den Fersen und
also völlig absurd auch, gell? Also die werden zurückgelassen auf einem völlig zerbombten Schiff und dann sind die plötzlich auf derselben Insel und wissen genau, wo sie hin müssen.
Aha, genau.
Und sind dann plötzlich da auch irgendwie und stehen in dem Gang und nehmen den kleinen Jungen und so weiter. Und das ist alles so Sachen, wo du denkst, Nee. Die hatten die jetzt abgeschüttelt. Und dann sehen wir bei Indiana Jones und Helena, wie sie da langwierig irgendwie die Wege finden müssen und den Eingang in die Höhle und dann durch und rauskriegen, wo man da jetzt hin muss und lange genau. Die Stelle finden und so. Und die Nazis einfach zack, zack und dann gehen sie durch dieses mit den Insekten und das ist alles super aufwendig und dieses Wasserbad unten, wo übrigens die Steine weg waren, als es eingebrochen ist, ist dir das aufgefallen?
Nee.
Die schmeißen massiv Steine da rein und reden
ach,
auch
so,
darüber,
stimmt. Ja,
dass sie Steine recht. Da reinschmeißen.
Ja, genau.
Und dann bricht das Ding ein und dem musst du mal Pause drücken. Im Augenblick, wo das Ding einbricht, ist der Pool leer. Da ist nur noch Wasser drin. Kein einziger Stein mehr.
Ich hab's vor Augen. Ja, jetzt würde ich sagen.
Großartig. Hab ich extra nochmal zurückgespult. Hab ich gedacht, wo sind die Steine hin? Was ist denn hier los? Und auch im
und die Nazis direkt hinter ihnen immer.
Die Nazis sind eine Minute später sind die da. Und die haben auch, von denen hat kein einziger irgendwie einen Käfer auf der Jacke oder so. Diese Käfer tauchen einfach, die sind nur dafür da, damit Indy und Helen einmal kurz
vor
Käfern Angst haben können. Im Trailer ist auch eine Szene drin, wo eine riesige Kugel durch die Höhle rollt.
Echt?
Ja. Und auf die habe ich immer gewartet, aber die hat es nicht in den Film geschafft, wie es aussieht.
Oh Mann.
Ja.
Ja, es waren halt viele Zitate auf die alten Filme, was wahrscheinlich ganz klug ist, aber halt schon sehr Selbstzweck. und es halt nicht spannend macht. Es ist halt einfach nur Fanservice.
Also ich war trotzdem beeindruckt, wie sehr Harrison Ford mit 80 und natürlich mit Stuntman und alles Mögliche, aber wie man das noch hinkriegt, ihn mit 80 Jahren, also mein Vater ist 72 oder sowas.
Mein Vater ist 81.
Ja, genau. Jetzt stell dir doch mal vor, du nimmst einen von unseren beiden Vätern und sagst hier, wir müssen mal Tuk-Tuk-Verfolgungsjagd machen.
mein Vater hätte Spaß dran, glaube ich.
Also ich fand es trotzdem wirklich beeindruckend. Er hat ja wohl auch viel so versucht, sich in Shape zu machen. Es steht irgendwo in der Trivia, habe ich irgendwo gelesen. Er ist immer 40 Meilen Spazierengänge oder so. Weiß nicht, wie 40 Meilen ist echt weit.
Ja, das stimmt.
Ja, keine Ahnung, ob das nur so Heldenverdingsung ist, Heldenverklärung, aber also er hat wohl versucht, sich in Shape zu bringen, sagen wir mal so. Und für einen 80-jährigen Mann ist das auch aller Ehrenwert, was er da gemacht hat. Wie viel davon jetzt Stuntman war und wie viel nicht, aber das trotzdem, das fällt nicht auf. Und das De-Aging, okay.
Das sah ganz okay aus, finde ich. Habe ich schon viel Schlechteres gesehen.
Habe ich auch schon Schlechteres gesehen. Es gibt ja zwei Szenen im Film, wo er gede-aged ist. Einmal diese 20-minütige Zugsequenz und dann gibt es nochmal so einen Rückblick, wo Helena klein war und er bei ihrem Vater zu Hause ist. Das ist nicht ganz so weit. Das ist also nicht in die Nazi-Zeit zurück, sondern vielleicht irgendwo in die 50er Jahre oder sowas vermutlich. Nochmal zurück, da ist er auch gede-aged, aber nicht so doll und das sah schon fast unmerklich aus, fand ich.
Ja, ich fand auch am Anfang, es war nicht Uncanny Valley, also es war echt okay. Also
ja.
Ich meine, klar, man weiß halt, dass es nicht ist und so und dadurch sieht man es dann halt auch und achtet darauf, aber ich glaube, wenn ich Harrison Ford nicht kennen würde, dann wäre es mir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen am Anfang, dass es eine gede-agede Person ist.
Das Lustige ist, die haben das irgendwie zurückgerechnet. Wie war denn das? Also sie haben irgendwie zurückgerechnet, wenn Indiana Jones in 1969 der jetzige 80-jährige Harrison Ford ist und man, also die, mit die meine ich irgendwelche anderen Podcaster, deren Video ich auf YouTube gesehen habe, die meinten, wenn du von 1969 zu 1944 zurückgehst, dann sind das x Jahre. Und in der Zeit müsste er ja so gealtert sein von der Szene am Anfang des Films bis zum nach dem Zeitsprung. Und wenn du die gleichen Jahre vom Harrison Ford abziehst, wie er jetzt ist, vom 2023er Harrison Ford, die gleiche Anzahl Jahre abziehst, dann landest du
die Hälfte, ne?
Dann landest du irgendwo in, dann landest du jedenfalls nicht bei, ja genau, nicht bei Indiana Jones 1, 2, 3, sondern du landest eher irgendwo so bei
20 Jahre danach.
Air Force One oder so, genau. Und eigentlich hätte man ihn so aussehen lassen müssen, weil das der richtige Zeitabstand wäre, aber dann passt es natürlich nicht mehr zu den anderen Filmen, wo er viel jünger, also das geht alles, das haut alles irgendwie nicht hin. Und also das Fazit von denen war, die haben ihn zu jung gemacht quasi. Sie hätten irgendwo weiter zwischen das stoppen sollen und dann hätte es vielleicht nicht ganz so uncanny ausgesehen, weil die fanden es schon sehr uncanny. Ich bin da eher bei dir. Ich fand es, man konnte das gut schauen und man weiß das ja natürlich, der ist der jetzt digital da verändert worden und ich fand es besser als die Irishman De-Aging, das fand ich
anstrengend. Aber das Problem ist daran jetzt, ja, das stimmt. Das Problem ist ja nicht, dass er zu jung wirkte in den 40ern, sondern das Problem ist, dass er so alt, wie er jetzt ist, halt nicht, also die Indiana Jones Figur, nicht in den 60ern war, sondern halt erst später.
Ja.
Also sie hätten ihn eigentlich nicht zurück, also wenn man es in den 60ern spielen wollen lassen würde, wie was wir haben, hätte man ihn da schon de-agen müssen um 20 Jahre.
Ja.
Also in der Hinsicht.
Aber dann hättest du die Story nicht erzählen können.
Genau.
Er setzt sich zur richtig. Ruhe und er ist also alt,
es war halt
und kann
einfach,
nicht mehr und so.
Dass sie ihn so gede-aged haben, wie sie es getan haben, liegt halt daran, dass es ja nur ein paar Jahre nach den Indiana Jones 1, 2, 3 spielt und der muss natürlich so aussehen wie damals.
Ja.
Dass der Schauspieler da 40 Jahre jünger war, ja, so what? Also.
Ja. Ja, das, genau. Also da fällt es so ein bisschen auseinander, wenn man so drüber nachdenkt, aber
im Endeffekt. Auch nicht sehr, ja.
Es war schon gut gemacht.
Ja. Also, ja, genau. Das hat schon gut gepasst.
Genau. Und die Chemie mit Phoebe Waller-Bridge fand ich gut. Also, sie ist ja so.
Ja, sie ist halt Lara Croft, gell? Also sie ist also natürlich nicht so brüste, aber sie ist halt auch irgendwie Archäologin, aber sie ist ja schon eher Grabräuberin, ne?
Genau, das und die Art und Weise, dass sie eigentlich so, sie will ja gar nicht mit ihm da jetzt, also sie will ja eigentlich alleine und er soll sie in Ruhe
Geld
lassen.
Verdienen.
Genau, Geld verdienen. Und aber gleichzeitig haben sie ja so eine familiäre Verbindung irgendwie, auf der er immer besteht und sie will so nach dem Motto, ja, okay, mag sein, aber halte ich jetzt mal raus hier. Und da gibt es so ein Banter zwischen den beiden, so ein Hin und Her, wo sie sich gegenseitig immer, ja, so verbal eins an den Kopf hauen und das funktioniert gut. Ich meine, sie hat ja, die Schauspielerin, so Comedy-Hintergrund mit Fleabag und das, ich fand die Kombination, die hatte was, da war Chemie dazwischen, das funktionierte. Das funktionierte gut. Das
mit Shia LaBeouf auf jeden Fall.
Ja, absolut.
Obwohl, was ich lustig fand mal wieder, war die Darstellung von, wir entziffern uralte Inschriften in lang ausgestorbenen Sprachen, die wir zufällig können, wo sie dann halt so flüssig da runterlesen, ja, als würde da ein Gedicht auf ihrer Muttersprache stehen und sie liest es halt so ab und man denkt so, ich weiß nicht, wie das bei Jan ist, wenn er solche Sachen entziffert, ob der das auch so flüssig macht. Ich kann mir das schwer vorstellen, dass das wirklich so ist.
Er hat sie hat es ja erklärt. Ihr Vater hat immer Notizen round the house versteckt in diesen alten Sprachen und sie musste das in ihrer ganzen Kindheit, das war einfach immer präsent. Und wenn das wirklich so ist, dann kannst du es vielleicht auch so gut, ich weiß
nicht. Okay, ja, sie ist also zweisprachig aufgewachsen
mit
Englisch und Altgriechisch oder was auch immer das war. Das war Altgriechisch, oder?
Nee, Altgriechisch kam später noch nicht zum Einsatz, weil in dem Teil, über den wir nicht reden dürfen, habe ich irgendwo auch in der Trivia gelesen, sprechen die beiden mit der Person, die sie da treffen, einfach modernes Griechisch und das kann der nicht verstehen.
Sehr gut. Nee, aber diese Inschrift, das war doch Altgriechisch, oder?
Nee, das war doch irgendwie dann, dieser Code, wie hieß der denn?
Ach, noch was Blöderes.
Für irgendwas mit P. Gab doch diese Wette zwischen den beiden, ob es der eine oder der andere Code ist.
Ja, stimmt.
Und es ist wohl tatsächlich, habe ich auch irgendwo gelesen, das sei kein Code, sondern es sei tatsächlich eine alte Sprache oder sowas, eine alte Schrift. Aber nagel mich nicht fest, keine Ahnung.
Aber es ist halt wie ein Code und es ist halt so nicht etwas, was man einfach so flüssig lesen kann. Außer man ist halt damit aufgewachsen.
Genau.
Absurde, also wirklich eine absurde Geschichte, aber egal, wir wollen nicht picky sein.
Mads Mikkelsen als Bösewicht,
ja.
Wie fandst du ihn?
Mads Mikkelsen ist in allem brillant. Ich habe den noch, obwohl ich den Rausch nicht mochte, Mikkelsen ist super in allem. Also und natürlich kann der Nazi spielen. Also
und es ist halt
fiesen Bösewicht, das haben wir schon in Bond gesehen, das kann er einfach.
Ja, das ist genau, da wollte ich gerade raus, wenn man so guckt. Ich hatte eingangs gemeint, Harrison Ford in Star Wars eine absolute zentrale Nummer, in Indiana Jones die zentrale Nummer, in Blade Runner, den alten und den neuen, quasi auch Filmgeschichte, also und die alle innerhalb von, die ersten davon jeweils alle innerhalb von ein paar Jahren da so sich in die Filmgeschichte quasi eingebrannt. Und dann habe ich ein Interview mit Mads Mikkelsen gesehen, wo der Interviewer ihn fragt, wie das jetzt für ihn sei, dass er jetzt auch noch in dem Indiana Jones Franchise drin wäre. Und dann hat er irgendwie so eine Anekdote erzählt von wegen, dass irgendwie ein Freund hätte, der mit dem er darüber geredet hätte, in was für Franchises er schon drin war. Und dann hat er halt mal angefangen aufzuzählen.
Ja,
und das
habe ich auch gesehen.
Mindestens genauso beeindruckend, weil der ist natürlich auch in Star Wars drin.
Wie war denn das?
Das war von der BBC, glaube ich.
Irgendwie. Ach, nee, das war das nicht hier Tenant?
Tenant? Nee, es war jetzt ein Interview zu dem Film hier.
Ah, oder verwechsel ich. Aber die Geschichte kenne ich mit, Tenant und Michael Sheen.
Okay.
Auch so ein Schwanzvergleich mit den gleichen Dings, deswegen komme ich jetzt drauf.
Ja, aber jetzt ist halt, also Mads Mikkelsen in Bond drin gewesen, er ist in Star Wars drin gewesen.
In Marvel.
In Marvel ist er drin gewesen und er hat, glaube ich, noch irgendwas gesagt. Ich vergesse es jetzt schon wieder alles, das tue ich ihm wahrscheinlich unrecht und lasse hier Sachen weg. Und dann eben
Hannibal.
Ja, das ist ja kein Franchise in dem Sinne, wie ich es jetzt eigentlich meinte.
Na, eigentlich schon, oder? Drei oder vier Filme und eine Serie.
Na gut, okay. Ja.
Und er ist der Hauptdarsteller? Also, ja, würde ich schon.
Genau, und jedenfalls hätte dann irgendein Kumpel zu ihm gesagt, dann fehlt dir jetzt nur noch Indiana Jones. Und ein paar Wochen später sei der Anruf gekommen und er hätte quasi nur in dem Augenblick sozusagen während der Anruf noch läuft, am Handy dem anderen schreiben wollen, so nach dem Motto, jetzt bin ich auch da dabei. Ja. Das ist, also ja, ich finde, er macht das auch gut. Er spielt diesen,
er macht
im Grunde
super,
ist es ja ein Werner von Braun in dem Film hier.
Ja.
Also Nazi-Techniker, Wissenschaftler, es geht auch um Raketen und nach dem Krieg ist er in Amerika, ja, und arbeitet irgendwie für den amerikanischen Staat, die CIA hängt da rum und so weiter, und dann sehen wir, wie sich das alles entwickelt, aber so im Grunde loosely based on Werner von Braun und Konsorten.
Ja.
Und das hat er ziemlich fantastisch gemacht, die Art und Weise, wie er dann immer sein, immer so ganz Anzüge, alles ganz korrekt und so. Das.
Ja, obwohl es natürlich für uns als Deutsch-Muttersprachler schon am Anfang ein bisschen schwierig war, weil er halt, ich meine, die Deutschen sprechen halt Deutsch, also wenn man es auf Englisch schaut. Und er spricht halt nicht ganz akzentfrei Deutsch. Er spricht okay Deutsch, aber also es ist nicht so peinlich, wie es in vielen anderen amerikanischen Filmen ist, wo man merkt, die können halt gar nicht, was hier glaube ich auch ein paar ja, von den weniger wichtigen.
Es gab ein paar, die es nicht konnten, die meisten konnten es gut. Das war das Eigenartige irgendwie.
Ja gut, die haben ja auch einen deutschen Schauspieler, so einen Kretschmer, glaube ich, war wieder dabei, oder? Ist ja immer. Oder war das der?
Weiß
am Anfang hatten sie doch diesen Obernazi in den 20 Minuten am Anfang. Ich glaube, es war weiß ich auch nicht, ob der Kretschmann oder Kretschmar heißt. Dieser Standard deutsche Schauspieler in Hollywood. und nicht Schweighöfer. Aber also, ja, es war für uns okay, finde ich. Also ich konnte mir da so im Kopf so eine Geschichte, so, ich meine, klar, wir wissen halt, dass er Däne ist. Und ja, also hätte ja auch irgendein, keine Ahnung,
Thomas was Kretschmann sein, ja, du hast recht. Colonel Weber, ja, genau.
Aber der ging schon halbwegs als Deutscher durch, der Mikkelsen, finde ich. War schon okay.
Ja, das schon. Vor allen Dingen, weil er dann im weiteren Verlauf des Films, wenn sie dann in New York sind und später, wenn er dann mit den anderen redet, die alle nur Englisch sprechen, spricht er ja dann Englisch, und das klingt, hat auch so einen Akzent drin, der ist zwar kein deutscher Akzent so richtig, aber ja, es ist ein Akzent und es passt dann schon. Das letzte Franchise, was ich noch verpasst hatte zu erwähnen, ist Harry Potter. Er war ja in einem dieser späteren Fantastic Beasts, Secrets of Dumbledore. War mit dabei. Genau. Dieser Baumtyp, dieser Riese.
Der ist Holländer übrigens.
Ich weiß, der ist Holländer. 2,18 Meter. Was ein Typ, ey. Ja. Wir haben den wohl in Kingsman schon gesehen. Ich konnte mich nicht an ihn erinnern.
Ich kann mich erinnern, aber ich habe auch hinterher gegoogelt.
Aber mein Herrn, was für ein Typ.
Kam auch als überzeugender deutscher Nazi rüber, finde ich.
Und glaubhaft. Ein paar Mal hat er irgendwie so Leute einfach hochgehoben und irgendwo hingestellt. Das ist sehr beeindruckend, und du kaufst es 1:1. Also natürlich müssen die da tricksen. Auch der wird keine Person einfach so mit einem Arm hochheben und irgendwo hinstellen, ohne dass er sich dafür irgendwie anstrengen muss. Es sieht dann in dem Film so super lässig aus. Aber bei der Erscheinung, du kaufst es einfach, du glaubst ja nicht mehr an Spezialeffekte, das glaubt man einfach, dass der das kann.
Ja, das stimmt.
Fantastisch.
Olivier Richters,
ja, der ist ein wenn jemals auf irgendjemanden die Beschreibung ein Baum von einem Mann zutraf, dann auf diesen Typen.
Ja, das stimmt.
Ja gut, was machen wir jetzt daraus? Oder hast du noch irgendwas, was du besprechen möchtest?
Nö. Ja, weiß nicht. Müssen wir irgendwie Punkte dran machen. Ja, schade, dass er mich am Ende noch berührt hat. Weil sonst hätte ich ihn stärker abwerten können und hätte sagen können, er hat mich nicht berührt, weil er hat mich Großteil des Films tatsächlich relativ wenig berührt, muss ich schon gestehen. Es war ein ziemlich sinnloses Gehetze und die Story war schon ziemlicher Unsinn, aber ich muss sagen, so die letzten 20 Minuten, die haben mich schon etwas versöhnt. Und es war halt Fanservice und es tat nicht weh und man konnte sich nicht drüber ärgern, wirklich. Ich fand das okay. Ich gebe ihm 6 Punkte.
Okay. Das ist eine der seltenen Sendungen, wo ich mal höher rangehe als du. bei einem Film, den wir beide mochten. Manchmal gibt es ja solche, wo wir komplett auseinanderliegen. Aber ich werte ihn im Wesentlichen für die Länge der Verfolgungsjagden ab und generell für die Länge des Films. Diese 2 Stunden, wie viel auch immer, jedenfalls nicht nur 2 Stunden 4, sondern deutlich drüber. Die sind unnötig langwierig.
Ja, das hast du recht. Das war zu lang.
Vor
ja.
allem die Verfolgungsjagden. Und so ein bisschen dieses Unlogische, die Gang, die Bösen sind immer, sie sind immer da und es gibt dann, wie du sagst, kein zur Ruhe kommen mehr. Es hat anfangs nach diesen 20 Minuten Eröffnungssequenz, hat es dann 15 schöne Minuten, wo der Film sich echt Zeit nimmt, ihn zu zeigen, wie es ihm jetzt geht und wo er ist und alles, wie er das dann kennenlernen sollte. Da dachte ich, okay, habe ich auch nochmal nämlich auf die Uhr geguckt, wie lange diese Phase geht, bis die nächste Action anfängt. Und es war eine gute Viertelstunde ungefähr. Und das fand ich sehr angenehm, dass man nach 20 Minuten Action-Geballer dann auch wieder mal 15 Minuten ja. Ruhe kriegt. Und das verliert sich dann aber am Ende. Gut, wenn du das bis zum Ende des Films machst, ist es auch irgendwie man öde, aber der Film hat so, ja, so einen Rhythmus gehabt irgendwie. Und der war dann in den Action-Sequenzen hinten raus immer zu lang und die haben es halt nicht getragen über die Zeit, sondern die haben sich einfach gezogen dann.
Ja.
Und dafür muss ich ihn abwerten, aber auf der anderen Seite, auf der Habenseite hat er das Gefühl und die Tatsache, dass er das irgendwie zu einem Ende bringt, mit einem bisschen cheesy Plot am Schluss, wenn das Flugzeug da, ja, wo es hinfliegt und so.
Das gehört dazu.
Aber das, ja, egal. Und ich dachte ja fast, dass sie ihm seinen Wunsch gewähren und dachte ich so, oh, so soll das jetzt ausgehen und es geht am Ende aber schöner und besser aus und
ja, viel besser.
Und von daher gebe ich 7,5. Also ich mochte ihn wirklich irgendwie.
Okay.
Mal gucken, ob ich irgendwann 3 Jahre später rückblickend die 7,5 noch fressen werde, aber...
Glaube ich nicht, aber...
Mal sehen. Ja.
Noch eine Sache. Dieser Titel, die deutsche Übersetzung, das ist ja eine Zumutung, oder?
Ja, aber Dial of Destiny, also das
heißt... Dial ist doch so ein... Ja, ist Dial nicht so eine Wählscheibe?
Ja, irgend sowas, wo man so dran drehen kann, ja. Kann vieles, glaube ich, sein.
Bei Rad, da denkt man halt nicht an das, was es halt war. Also,
ja. Also
ein Rad ist halt irgendwas.
Also ein Dial ist entweder ist das Verb wählen oder halt eine Scheibe, eine Wählscheibe.
Ja, die Scheibe.
Oder ein Ziffernblatt.
Ja, genau. Ja. All das, Scheibe wäre besser gewesen. Aber Rad des Schicksals, also da fragt man sich schon, hat derjenige den Film nicht gesehen oder?
Ja, naja, wahrscheinlich wollten sie nicht. Sie hätten den Film ja auch Indiana Jones und der Antikythera-Mechanismus.
Das hätte ja keiner aussprechen können. Scheibe des Schicksals wäre sogar eine Alliteration gewesen.
Ach so, Scheibe des Schicksals, ja, das hätte man machen können.
Verstehe ich nicht. Also manchmal kann ich einfach nur den Kopf schütteln über diese. Naja, egal. Hast du passendes Getränk gefunden?
Ja, habe ich.
Ich auch. Ich bin gespannt, ob du es gleich hast wie ich.
Er sitzt irgendwann im Flugzeug und bekommt einen Scotch serviert, den er offensichtlich selbst bestellt hat. Und er trinkt auch sonst in der Bar. Am Anfang trinkt er auch irgendwie Whisky. Da ist es wahrscheinlich Bourbon. Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht drauf geachtet oder dahin habe ich auch nicht zurückgespult. Aber irgendwann kommt die Stewardess vorbei und sagt, ihr Scotch, Mr. Jones. Und deshalb trinke ich Scotch. Und warte mal, jetzt habe ich vergessen, die Kapitelmarke zu machen. Und an der Stelle, wo ich die Kapitelmarke zur Droge der Wahl mache, wollte ich eigentlich noch ein Zitat einwerfen und sagen, Private Brandy reporting for duty.
Ah, das fand ich auch gut, ja. Ich habe mich nach Sizilien begeben, denn wir kommen ja auch in Sizilien vorbei, in Syrakus. Und nur etwas über 100 Kilometer, ich glaube 150 Kilometer von Syrakus entfernt, kommt ein bekannter Bitterlikör her. Und zwar Averna. Und deswegen trinke ich Averna. Und zwar die Don Salvatore-Version, also diese etwas gehobene Variante von Averna.
Okay. Ich trinke übrigens Glendronach 12 Jahre.
Sehr gut.
So. Ja, Private Brandy reporting for duty, hat sie gesagt, in dem Augenblick, wo sie ihm einen Flachmann in die Hand drückt, wo Schnaps drin ist. Damit er sich in irgendeiner Situation, in der er sich unwohl fühlt, erstmal einen antrinken kann. Fand ich sehr lustig. Ich glaube, es war irgendwie auf dem Schiff. Auf Antonio Banderas das Schiff.
Wunderbare Theorien zum Tauchen hatte.
Der beste, Spain's best Frogman. The Frogman has a shitty ship and only one good frog leg. Weil er ein bisschen am Hinken war mit seinem.
Ja.
Und das Schiff sah nicht so viel. Er hat eine Yacht. Und dann guckst du dieses Boot an und denkst dir, naja.
Aber Antonio Banderas ist halt auch wie Mads Mikkelsen in allem gut.
Ich habe den erstmal gar nicht erkannt.
Ich hab auch nicht gebraucht. Weil er halt so runtergekommen war.
Gut. Warte mal, jetzt erstmal hier. Erstmal muss ich einen Schluck trinken.
Was haben wir noch? Für Themen. Black Mirror haben wir nicht, haben wir auf nächste Woche verschoben.
Genau, haben wir auch letzte Woche gar nicht angekündigt und dann habe ich diese Woche auch gar nicht geschafft, weil ich ja hier 2 Stunden 5000 Minuten investieren musste. Und dann hast du gesagt, da gibt es so einen Zweiteiler auf Netflix und du hättest den ersten Teil geguckt und ich soll das doch auch gucken. Ich dachte so Zweiteiler, ja, dann sind es so, weiß nicht, 2 mal 1 Stunde 20 oder so, das wird dann schon gehen. Aber nein, Zack Snyder hat sich nicht lumpen lassen. Wir sprechen über Rebel Moon Part 1, A Child of Fire. Und die Scheiße,
dass es ein Zweiteiler sein soll. Ich dachte, es wird ein Mehrteiler.
Ach so.
Ich dachte, es wird sowas wie, es will doch Star Wars sein eigentlich. Also es ist ja auch ein ursprüngliches Star Wars Skript, was nicht genommen wurde irgendwie, gell?
Ja, er hat es Disney vorgeschlagen, hat gesagt, guck mal hier, ich will mal Star Wars directen und ich habe auch schon ein Skript und hier, guck mal.
Das wird episch.
Das wird episch und Star Wars hat dann gesagt,
go fuck yourself.
Ja, okay, so habe ich jetzt nicht ausgedrückt, aber so ungefähr. So, gehen Sie bitte weiter.
Das ist auch schön, ja.
Und ja, und dann hat er gesagt, dann mache ich das halt selbst.
Ich muss ganz ehrlich sagen.
A Child of Fire ist übrigens der letzte Satz. Das gehört noch zum Titel.
Ich, ehrlich gesagt, jetzt wo ich das gesehen habe, wir werden gleich drüber reden, ob wir das gut oder schlecht finden. Aber so ganz plausibel finde ich es nicht, warum man ihn keinen Star Wars machen lässt, oder?
Nachdem ich das jetzt gesehen habe, finde ich es absolut plausibel.
Also okay, also dann sprich.
Also A Child of Fire, Rebel Moon, das hier, wie gesagt, der erste Teil. Er wollte ein gritty, dirty Star Wars, X-rated oder so machen. Jetzt hat er es selber gemacht, ist zu Netflix gegangen. Netflix hat gesagt, ja, okay, scheißegal, hier, mach. Und da haben sie entweder ihn dazu genötigt oder er ist plötzlich von alleine auf die Idee gekommen. Ich weiß es nicht, wie das läuft. Das ist alles Spekulation, aber jetzt ist es PG-13. Also so Kinderbespaßungs.
Ja, soll ja ein, was ja für ihn auch üblich ist, noch ein Director's Cut kommen, der dann viel blutiger ist. Wo man sich schon fragt, Leute, ihr habt es ins Streaming gehauen, ja? Warum macht ihr das? Warum macht ihr nicht gleich die richtige Version rein, wenn ihr eigentlich eine andere Version meint? Also, was soll der Quatsch? Aber.
Ja, Klickzahlen. Du musst ja. Jetzt müssen ja viele Leute gucken, damit sich das rechnet.
Als würden die schlechter werden, wenn man es irgendwie höher raten würde.
Ja, es gucken weniger. Weil tatsächlich junge
ist das
Leute.
Wirklich so?
Ja, das ist wohl so. Also, das ist. Deshalb bestehen die Studios ja immer drauf, dass die Sachen möglichst nicht so eine hohe Rating haben.
Auch im Streaming?
Egal wo, weil junge Leute halt einfach offensichtlich mehr Zeug konsumieren als wir alten Säcke. Ich glaube, wir sind da nicht repräsentativ. Wir und unsere Hörer fallen da raus.
Aber das hat es doch eher spannend gemacht. Also wenn ich so überlege, als ich so 14, 15, 16 war, das hat es doch eher spannend gemacht, wenn Filme ab 18 waren.
Klar, aber
und
dann
wir konnten die halt nicht schauen, weil die im Kino waren. Aber wenn ich halt einen Streamingdienst hatte, wo ich einfach hätte anklicken können, dann hätte ich halt
nicht, wenn deine Eltern dir nur das zugedongelte.
Gibt's sowas bei Netflix?
Ja klar, du kannst.
Aber du hast ja als 14-Jähriger hast du doch nicht den Kinder-Account, oder?
Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie das läuft. Egal. Zurück zum Ding.
Christopher Lambert hieß das, oder? Hieß der The Fortress. Das war so einer der Filme, die ich gerne geschaut hätte, aber die konnte ich nicht schauen, weil ich nicht 18 war. Noch lange nicht 18 war. Da wäre ich damals gerne ins Kino gegangen. Ich glaube, ich habe den Film später dann sogar mal gesehen. Viele andere habe ich nicht gesehen. Naja. Ja, war es uns nicht blutig genug, Bob, oder was? Dieser hier?
Nee, darum ging's gar nicht. Mir war es nicht Story genug.
Du meinst, dass ab 18 wäre mehr Story gewesen?
Nee, auch nicht. Anderer Regisseur, anderes Drehbuch wäre vielleicht mehr Story gewesen.
Ach komm.
Also was für eine Grütze. Wir haben eine.
Das finde ich so lustig, weil du halt ein Star Wars Fan bist und ich nicht. Und deswegen, ich glaube, das ist ein Grund, warum ich weniger Probleme mit diesem Film habe.
Nee, ich habe das mit dem Star Wars, dass das ein Ex-Star Wars oder ein Möchtegern-Star Wars-Skript ist, habe ich alles erst hinterher gelesen. Ich habe es mir während des Films immer gedacht, habe ich gedacht, so, warum channelt der denn hier die ganze Zeit das Imperium? Warum channelt der Darth Vader? Warum sehen die alle aus? Bei Star Wars ist das Imperium ja Space-Nazis, aber halt, ja, schon irgendwie so ein bisschen sichtbar. Aber halt schon auch noch so ein bisschen entrückt. Hier hat der Typ einfach eine SS-Uniform an. das ist so, what? Und ja, unsere Hauptfigur ist von Sophia Boutella gespielte Cora, die wohl irgendwie, ja, die hat eine ganze Background-Geschichte, die uns dann immer in so Exposition-Vomiting rübergekotzt wird, weil das... Das, der Film fängt halt an irgendwie, ja, hier guck mal, so ein Mond, und da wird dann natürlich mit so, bei Star Wars wäre es der Crawl gewesen, und hier ist es jetzt so ein Typ, der uns die Einleitung erzählt, und dann sind wir auf einem Mond und da sind irgendwie Rebellen und da kommt irgendwie das Imperium, das will die Rebellen auslöschen, oder auf dem Mond sind gar nicht so unbedingt Rebellen, sondern da sind irgendwelche Hinterwäldler-Bauern, die irgendwie nicht mal, die haben nur noch Sachen, die es bei uns schon 1650 gab. Die sind da aber von der Homeworld.
So ein Flug mit Ochsen davor.
Genau, die sind da der Ochse, don't get me started, der Ochse ist ein Pferd mit einem Helm. Ein Pferd mit einer Holzmaske ist das. Es hat wirklich einfach eine Holzmaske vorne am Kopf. Der Rest ist ein Pferd. Du siehst es einfach, dass sie dem Pferd eine Maske aufgesetzt haben.
Ja, fantastisch.
Unfassbar. So, und dann sind wir auf diesem Mond, wo irgendwie alles aussieht wie in einem Western. Die können gar nichts mehr. Also wenn bei Star Wars ein Western-Planet ist, dann haben die immer noch Laserblaster und fliegende Speeder und so weiter. Da ist es zwar Wüste und es ist so ein bisschen bei Star Wars auf Tatooine so ein bisschen Western, aber die haben halt so Weltraum-Scheiß-Zeug. Und hier ist es nicht. Die haben halt Flüge und die trinken Wasser mit der Kelle aus dem Holzbottich und so. Die haben komplett alles vergessen, wie sie da hingekommen sind. Und dann erfahren wir eine halbe Stunde später, dass man mit dem Pferd zum Spaceport reiten kann. Wo ich mir denke so, what? Ich dachte, die sind allein auf dem Mond. Nein, auf der anderen Seite ist einfach so ein riesen Spaceport und eine Stadt, wo Raumschiffe landen. Egal. So, jetzt haben wir diese ganze Crew, die da ist, und die werden jetzt bedroht. Das Empire kommt, will den Reis wegnehmen. Warum das Empire nicht auf die andere Seite den Spaceport ausnimmt, I don't know. Es geht halt dahin und nimmt diese Farmer auf dieser einen Ranch. Die will es ausnehmen. Weil, because, ja, shit, es steht halt im Drehbuch drin. Und da kommt halt Space-Nazi-Oberchef hin, und ausgerechnet da versteckt sich auch die Superfighterin, wie sich später herausstellen wird. Und dann müssen sie Seven Samurais machen. Dann müssen sie eine Truppe von Kämpfern zusammensammeln, die das Ding verteidigen können. Und deshalb ziehen sie danach von Welt zu Welt. Keine dieser Welten wird uns irgendwie erklärt. Es wird immer alles so getan, als ob es ultra deep ist. Und alles irgendwie, jeder hat 1000 Aliens und 1000 Sprachen und so weiter. Und alles soll ultra deep sein. Aber wir rennen da eigentlich immer nur rein. Dann gucken wir, wie derjenige gerade zufällig dabei ist, uns genau,
seinen Signature Move
zu demonstrieren, und dann nehmen wir den mit, völlig auch vollkommen plotfrei. Die kommen einfach, da kommen irgendwelche Leute, die sie nicht kennen, an und sagen,
das Schlimmste ist dieser Typ, der den Greif zähmt. Nee, Leute, ernsthaft.
Das war für den homoerotischen Teil völlig eingeölt und schwitzend auf diesem Ding fliegen darf.
Fantastisch.
In dem Moment kam meine Frau rein, um Gute Nacht zu sagen, und guckt auf den Bildschirm. Diesen Gesichtsausdruck von ihr, den werde ich auch nicht vergessen. Sie hat nichts gesagt, aber sie hat auf den Bildschirm geguckt und hat gedacht, also ich weiß nicht, was sie gedacht hat, aber...
Ja, meine Frau hat auch irgendeinen spitzen Kommentar abgelassen. Sie hat auch, ich weiß nicht an welcher Szene, aber könnte sogar auch sein, da ungefähr da. Ja. Ich glaube tatsächlich, in der Kreisszene kam auch meine Frau rein. Hat auch sowas gesagt, ja, du schaust hier wieder eine große Scheiße. Wer hat denn diese Scheiße wieder vorgeschlagen? Hat sie, glaube ich, gesagt. Und ja. Sie hat meistens dich im Verdacht.
Ach, ist ja interessant. Hätte mal gesehen. Da hast du angefangen.
Ja, stimmt.
Ich hatte den aber zugegebenermaßen, nachdem ich irgendwas gelesen habe von Science Fiction Zack Snyder, habe ich es tatsächlich auch selber auf meine To-Watch-List geklickt.
Ja, das war schon sowas, das mussten wir gucken, das war klar.
Ja. Aber gut, okay, dann sind sie immer auf irgendwelchen Planeten, irgendwer führt seinen Signature-Move vor, irgendeine darf eine Borg-Queen-Spinne abschlachten.
Die war auch klasse.
Und dann nehmen sie dich immer mit, die kommen immer vollkommen, weißt du, die tun immer so ultra hart, speziell diese Borg-Queen-schlachtende Samurai, die Lichtschwerter hat, ja. Fucking Lichtschwerter. und schlachtet damit eine Borg-Queen ab und ist total ultra knüppelhart und dann so, ja, okay, komm ich mit. Also da wird nicht mal mehr geredet. Die schlachtet die ab und vorher, also bevor sie sie abschlachtet, haben sie sie gefragt, so, hättest du nicht Bock mit uns zu kämpfen? Und sie so, ja, muss hier mal jetzt hier schnauze, ich muss jetzt mal hier rein und kämpft die da gegen die Queen. Nächste Szene, die ist mit dem Raumschiff. Denkst du so, hä? Wie, muss man die nicht überzeugen oder irgendwas? Irgendwelche dahergelaufenen Sprachlos von
irgendeinem Farmer-Ding. Nee, das ist ja total erstrebenswert, bei dieser wichtigen Farmer-Gruppe dabei zu sein. Genau, und die müssen ja zeigen, was sie können, damit sie dabei sein dürfen.
Mhm. Die, und wie wir später erfahren, sind die aber alles quasi sonnensystemweite super, nicht nur Sonnensystem, sondern übergreifende, Universum übergreifende Super-Legenden in ihrer Kampfkunst. Ja. Jeder kennt die und die haben sich schon immer irgendwo versteckt und die werden alle eingesammelt und kommen alle freiwillig mit. Obwohl sie sich vorher total verstecken mussten.
Und dann sollen wir auch spoilern, wer die unsere Protagonistin ist, weil das ist ja absurd. Das ist ja völlig absurd, was deren Geschichte ist.
Nee, das würde ich jetzt übrig lassen, aber das ist, okay, das ist immer so dieses zwischen zwei Dingern, zwischen zwei Aufsammlungen von wir müssen den nächsten einsammeln, sind die dann immer an Bord von dem Schiff oder irgendwo in der Kneipe oder was weiß ich wo. Und das ist dann dieses, was ich vorhin meinte mit Exposition Vomiting. Da dürfen sie dann immer so nebeneinander sitzen und sie darf dann wieder einen Teil aus ihrer Vergangenheit in so einer Rückblende über uns drüber kippen. Damit es alles furchtbar deep
natürlich vorgibt zu sein. Natürlich in typischer, überstilisierter Zack-Snyder-Manier.
Alles
sieht immer massiv nach 300 aus.
Genau, es ist alles immer rot, gelb, schwarz und die Sonne.
Absichtlich künstlich aussehend. Wie 300 sieht es im Endeffekt
immer aus. Es sieht immer aus wie 300. Ja. Und wenn Sonne oder sowas da ist, steht die immer quasi im Sonnenuntergang gerade.
Immer
ganz,
Flair.
Ganz knapp über dem Horizont und leuchtet von der Seite in unsere Bilder rein. Mhm. Oder es ist alles dunkel, blau, schwarz und Regen und da, wo der Schlusskampf stattfindet.
Bist du sicher, dass es Regen ist? Ich glaube, es war reines Testosteron.
Es könnte auch sein, dass da einfach Testosteron regnet. Ja, das ist ziemlich sicher sogar richtig, glaube ich. Ja.
Weil es macht es halt auch nicht besser, wenn du eine weibliche Hauptdarstellerin oder Protagonistin hast, wenn halt es auch die das Testosteron so verspritzt.
Genau, also die ist halt eigentlich keine weibliche, ist eine Frau, die diese Rolle spielt.
Ultra maskulinistisch, dieser Film.
Genau, aber diese Rollen sind eigentlich alles, ja.
Die harten 80er Jahre Männer.
Die harten Muskelberg-Typen, die alle irgendwie einer dickere Eier haben möchte als der andere.
Ja, genau.
Und sie nimmt sich da nicht aus. Sie hat einfach nur eine Frau genommen und in die Rolle gecastet. Also es ist komplett.
Ja. Das macht's nicht feministisch.
Nee, gar nicht. Komplett falsch. Und er kann es auch nach wie vor nicht, Dialoge für Frauen zu schreiben.
Nee,
kann was die für
nicht.
Ein Blech redet manchmal. Es ist so wirklich, da hätte ich so, ja, ich schlimm. Kann, also, nee, es geht nicht. Es ist ganz furchtbar. Und was ist denn mit dem Bart von diesem General Titus passiert, als sie den aufsammeln und der hat einfach irgendwie so komische angeklebte Baumwollfetzen im Gesicht, die da einfach so rum. Was ist denn da passiert? Der Make-up-Artist einfach einen Schlaganfall und die haben gesagt so, ja, ist egal, nehme so. Was ist denn? Ich musste lachen. Was ist das denn? Nächste Szene ist er dann rasiert, weil er sich ja wieder, also der reißt sich ja wieder, ist dann wieder nüchtern und reißt sich wieder zusammen. Aber was für ein rennender Unfug. Also, und was fandst du jetzt daran toll? Jetzt musst du mich.
Nee, ich fand da gar nichts toll dran, aber ich fand, es hatte schon Star Wars Vibes. Also nicht nur Vibes, so im Sinne von, es wollte das sein, sondern, also ich. Es war halt, ja gut, es war natürlich viel, viel testosteronschwangerer als und unironischer und als Star Wars das ist, aber ich fand, es hatte schon, also so, wenn ich so an Episode, weiß der Teufel was, 2 oder 3 zurückdenke, du hast schon recht, es war schon anders. Aber also ich hätte. Für mich wäre das schon glaubhaft gewesen, dass Star Wars zum Teil heute auch so aussieht. Also, aber gut, ich bin auch ein Star Wars-Fan, ne? Also von daher, ich bin da emotional nicht so drin.
Okay, also auch die böse.
Also diese Boba Fett-Serie, die war doch zum Teil auch, ging doch in eine ähnliche Richtung.
Ja, aber sie nimmt sich also erstmal ist sie nicht so maskulinistisch.
Nee, das stimmt. Nicht und, so krass und nicht so überstilisiert natürlich.
Genau. Und sie nimmt sich halt auch mehr Zeit, um auch mal Figuren zu entwickeln und nicht einfach nur ja, so.
Das war absurd. Das war absurd. Das hast du recht.
Drei also. Kommen mit und danach gibt's einen Riesen auf die Fresse und dann ist das Ding ja. zu Ende. Also das ist ja kein Plot irgendwo drin. Und da gibt's auch nichts, was irgendwie um die Ecke geht oder irgendwie eine Wendung oder so. Nichts. Es ist einfach nur so, ja, wir sammeln jetzt hier so eine Crew zusammen und dann hauen wir uns auf die Nase. Und die Aliens und so sehen auch alle komplett bei Star Wars geklaut aus. Sowohl diese ja, komischen Rotbehängten als auch dieser komische, dieser König da, den sie da besuchen, der ihnen da irgendwie Unterschlupf gibt, der mit den Tentakeln am Bart. Also die sehen alle wie Star Wars Aliens aus, komplett geklaut. Dann haben wir irgendwie noch so eine Imperator Furiosa Figur als Nebenrolle. Die hat so ein schwarz geschminktes Gesicht und sieht aus wie aus einem Mad Max Film. Und die anderen sehen irgendwie aus, als ob sie irgendwie der mit dem Greif sieht aus wie Tarzan. Also, was soll das denn alles? Irgendwie, ich weiß nicht.
Ja, es stimmt, die Zusammenstellung, ja, und diese Ninja, also das war schon eine seltsame Zusammenstellung. Das
ist eher Samurai, oder?
Oder Samurai, ach, ja, du hast recht. Also das, ja. Ja, es war halt gewollt und nicht gekonnt. Das kann man nicht anders sagen. Also, ja.
Charlie Hunnam, den wiederzusehen, fand ich gut. Du hast das Sons of Anarchy geguckt, oder? Und wir hatten den ja. in dem Gentleman-Film, da fand ich den, glaube ich, oder? Das war doch Gentleman.
Ja.
Da fand ich den ganz cool.
Ja, ich muss sagen, das hat mich Hunnam, auch.
Wie heißt er? So irgendwie.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Ich glaube, klar, der Hunnam genannt. Ich glaube, er heißt Hunnam oder so.
Das muss ich sagen, hat mir den Film auch ein bisschen verkauft.
Der ist nämlich auf dem Bild, ne? Netflix.
Hunnam.
Ja.
Nee, ich hab ein Dings gesehen, ein Trailer und das sah so ganz, ganz flott aus und da kam er auch drin vor und hab gedacht, ach cool, hier mit dem, ja, das schaue ich mir mal an. Ja gut, aber er hat ja auch eher eine kleinere Rolle, gell? Ja, gut, alle Rollen sind klein. Flach sind alle Rollen, also.
Ja, aber er ist schon über weite Teile des Films
ja, irgendwie
präsent.
Schon also dabei.
Nicht,
ja.
nicht so klein. Also, die kleinste Rolle mit dem größten Star besetzt ist der Roboter. Der Jimmy.
Wer ist das?
Anthony Hopkins spricht den.
Ah, ja, stimmt.
Also, ich meine, da ist natürlich dann echt das Star Power, also so richtig, richtig am Start. Aber der hat ja nun wirklich eine sehr kleine Rolle. Der taucht ja nur zweimal auf und am Schluss hat er irgendwie ein Hirschgeweih auf dem Kopf, was ich auch noch, da hätte ich auch noch Fragen zu. Warum steht er da am Schluss in diesem Lensflare und hat ein Hirschgeweih auf dem Roboterkopf? Da habe ich nicht ganz verstanden.
Ja, aber weil er halt ein...
Er ist jetzt naked
halt
dort.
Oder Charakter nicht? Hat, genau, weil er halt extravagant ist. Er ist halt ein extravaganter Roboter.
Ja, okay.
Von und mir. Weil extravagante Roboter in so männlichen Filmen sind halt nicht so bisschen tuntig wie bei Star Wars, sondern sind halt, haben halt dann ein männliches Geweih auf dem Kopf.
Hm.
Oder? So,
wenn du
so könnte ich mir das vorstellen, dass Zack Snyder sich das gedacht hat.
Okay. Ja, aber da schließt sich der Kreis zu Indiana Jones. Phoebe Waller-Bridge hat in Solo, A Star Wars Story, L337, also diesen Roboter, das ist glaube ich auch ein weiblicher Roboter, logisch, war ja eine weibliche Stimme, hat sie den gesprochen. Also wir haben hier zwei Roboter mit Stimmen im Star Wars und Fake Star Wars Bereich.
Ja, es ist halt Fake Star Wars. Ach ja.
Ja, also jetzt ist natürlich, muss ich ja offen zugeben, der zweite Teil kommt glaube ich irgendwie im April. Und ich werde ihn gucken, einfach weil
ja, klar.
Es ist wie so ein Zugunglück. Was
ja, ja, ja.
Das muss ich jetzt schon sehen, wie das weitergeht.
Ja.
Aber ich werde mich wahrscheinlich wieder aufregen. Es wird wahrscheinlich noch furchtbarer.
Also, und ich muss sagen, ich habe ja so eine, ich will nicht sagen, eine Hassliebe zu Zack Snyder, das wäre stark übertrieben, aber ich habe viele seiner Filme schon genossen, sehr genossen auch. Also diesen Zombie-Film in Las Vegas mochte ich sehr. Ja, er ist halt überstilisiert, er ist sehr ironiefrei und testosteronschwanger, aber bei manchem funktioniert das ganz gut, finde ich. Hier funktioniert es nur so halb gut und es ist halt auch einfach nicht sehr gut erzählt. Ja, wie du sagtest, die Figuren sind zusammengeklaubt und machen dann halt den Endkampf, aber sie passen ja, eigentlich nicht zusammen, sie harmonieren nicht. Es ist eigentlich für die Füße.
Bei Batman wie Superman sagt man ja, ich habe den nicht gesehen, weil keine Lust drauf gehabt. Vielleicht sollte man das nochmal irgendwann tun. Da sagt man ja, dass die Original-Cut-Version auch totale Scheiße war. Und dann,
meinst du Batman wie Superman oder meinst du
Justice League? Nee, ich meine Batman wie Superman.
Ist das auch von Zack Snyder?
Ja, ist auch von Zack Snyder. Und,
weil Justice League ist doch auch von ihm, gell?
Das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
Und da gibt's ja auch so zwei Schnitte, die irgendwie um Größenordnung unterschiedlich lang sind.
Ja, bei Batman wie Superman gibt's, glaube ich, oder vielleicht verwechsel ich jetzt auch wirklich irgendwas.
Ich glaube, du verwechselst das.
Ja, eigentlich glaub ich nicht.
Ich glaube, Justice League, was ja auch, wo ja die beiden auch mit drin sind, spielen ja auch beide mit drin. Und da ist die Zack Snyder-Version, die dann später kam, ist, glaube ich, 4 Stunden lang oder irgendwie sowas.
Ja, und die soll dann entsprechend besser sein. Also da,
ja, genau.
Genau. Also ich dachte, dass das Batman wie Superman war, aber wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, von daher
ist
jetzt
auch. So soll das ja hier dann auch sein, dass dann auch.
Das ist halt die Frage, da weiß man jetzt nicht, ist das jetzt wieder so? Sollen
wir den Scheiß nochmal schauen oder was?
Und ist das jetzt immer so bei Zack Snyder, dass er dann irgendwie sich vom Studio knechten lässt, irgendeine Scheißversion abzuliefern und man muss dann erstmal auf den 4,5 Stunden lang Supercut von, oder beziehungsweise nicht Supercut, sondern ist ja genau das Gegenteil davon. Wir haben halt alles nicht rausgeschnitten, was man eigentlich rausschneiden sollte, was irgendwie nicht zur Story dazugehört, sondern lassen es alles drin und dann ist es 4 Stunden lang und die Leute, die sich das bis zum Ende angucken, sind dann so Stockholm-syndromisiert, dass sie dann sagen, das war das Beste, was seit geschnitten Brot, weil sie müssen ja vor sich selbst rechtfertigen, dass sie sich das 4 Stunden lang angetan haben. Weiß ich nicht, ob ich da mitspielen möchte. Okay.
Ja, nee.
Aber hey, Zack Snyder Filme verreißen macht immer Spaß, insofern machen wir das weiter.
Ja, aber wie gesagt, Army of the Dead fand ich, also hat mir gefallen.
Ja, der war für so einen Zombie-Film war der okay. Ja, den fand ich ja auch okay. Ich glaube, da waren wir uns damals relativ einig, wenn ich mich.
Und ich muss gestehen, natürlich, der ist nicht gut gealtert und war auch damals schon massiv faschistisch. Aber auch 300 hat mich schon umgehauen und hat uns alle umgehauen, weil es halt grafisch so krass war zu dieser Zeit und halt auch neu war oder vielleicht nicht vollkommen neu in allem, aber das hat schon, war unheimlich prägend in seiner Visualität. Und,
ja, und der hat ihn halt groß gemacht und seitdem rennt er da rum und macht halt irgendwie mehrheitlich so mittelmäßige Filme, die alle immer irgendwie versuchen, diese gleiche Energie, diese gleichen Look, diese gleichen.
Watchmen zum Beispiel mochte ich auch sehr.
Ja, genau.
Aber auch rechts kopiert auch schon den Look, ja?
Aber seit Watchmen, finde ich, geht's bergab. Also vielleicht nicht dauerhaft bergab, es hat da nochmal so Höhen und Tiefen drin, aber
Sucker Punch.
So richtig, ja, genau.
Übrigens, ich habe mal geschaut, er hat sowohl Man of Steel als auch Batman wie Superman als auch Justice League gemacht. Also keine Ahnung, was du jetzt gerade denkst, aber vielleicht denkst du an die gleiche Geschichte, die einfach bei Superman genauso war wie bei Justice League. Ich weiß es nicht.
Egal, offensichtlich ist er der DC-Mann.
Ja, scheint so.
Ja, und irgendwie rennt er, glaube ich, seinen alten Erfolgen zumindest für den Moment noch hinterher. Er sollte mal am antiquitären Mechanismus drehen und gucken, ob das vielleicht hilft. Gut.
Er war übrigens Produzent bei Wonder Woman, das wusste ich nicht. Da ist allerdings nicht Regisseur, sondern nur Produzent. Und der ist ja wirklich feministisch. Also hätte er vielleicht mal mehr zugucken sollen bei dem Film, den er selber produziert hat. Vielleicht hätte er was verstanden, aber er scheint nicht so richtig viel zu verstehen, aber naja.
Ja, zugeguckt hat Steven Spielberg bei Indiana Jones, Dial of Destiny.
Mhm.
Und wurde dann auf einer Bühne gefragt, wie er das dann jetzt fand.
Aha.
Und da konnte er natürlich nicht bei dem einzigen Indiana Jones Film aus 5, bei dem er nicht selber Regie geführt hat, was übrigens, glaube ich, seine Idee war, das nicht zu machen.
Weil er das letzte Mal so auf die Schnauze gekriegt hat.
Ja, dann irgendwie, das hat er so nicht gesagt. Aber jetzt, wenn man dann Executive Producer ist, dann kann man ja nicht sagen, ja, was für eine Grütze, ich hätte es besser gekonnt, wenn das A seine eigene Idee war und B er dann auch noch Produzent ist.
Ja, und der Film ja vor Hommagen an seine Filme nur so strotzt.
Genau. Aber auf der anderen Seite hat er sowas Ähnliches bei irgendeinem dieser Jurassic Park Nachfolger, ich weiß jetzt nicht, welchem und wie der hieß, World Park Dings 1000 irgendwas.
Mhm.
Den fand er ja selber scheiße. Da war er aber auch Produzent. Und das hat er dann so gelöst, dass er nichts gesagt hat. Dazu gibt es kein Titbit von ihm, wo er sich irgendwie zu
dem Kopf und Kragen redet.
Geäußert hätte, sondern einfach gar nichts gesagt hat. Hier hat er jetzt gesagt, er hätte den gerade gesehen, irgendwie, da saß er auf einer Bühne mit so einem Interview, ich habe diesen kurzen Clip gesehen, und wurde dann gefragt dazu und hat er gesagt, ja, er wäre jetzt da gerade gestern oder so rausgekommen und als das Licht im Haus anging, hätte er gedacht, verdammt nochmal, ich dachte, ich sei der Einzige, der sowas, der diese Dinger gut hinkriegt oder so ähnlich.
Okay.
I thought I was the only one who could make one of these oder so ähnlich, hat er gesagt. Also den fand er wohl offensichtlich gut gelungen.
Okay.
Ja. Ja, so. Das nächste in unserer Liste, und da mache ich jetzt hier mal die Kapitelmarke hin, ist jetzt ein harter Break vom Hollywood. Jetzt kommen wir auf den Boden der deutschen Fernsehunterhaltung zurück und sind bei Soko Leipzig oder wie es auf Englisch heißt, Leipzig Homicide. Folge
17, Staffel 24.
Wie, was, warum?
Wir sind nicht dahinter gekommen, warum es überhaupt einen englischen Titel dafür gibt. Ja, habe ich vorher noch geschaut und fand ich ganz lustig und Podcast relevant und deswegen bringe ich es hier kurz an. Heute war, oder ist nicht heute, das ist die Folge, die irgendwann zwischen den Jahren gesendet wurde, glaube ich. Die heißt, ich habe schon wieder vergessen, wie heißt die Folge? Ich habe es aufgeschrieben.
Mordsmäßig.
Ach genau, Mordsmäßig, genau. Mordsmäßig ist ein True Crime Podcast in der Folge und die eine der Podcasterinnen wird getötet. Und ich hatte sehr starke Vibe sofort, als ich das geschaut habe, weil es halt ein True Crime Podcast ist mit einer blonden und einer dunkelhaarigen, hübschen Podcasterin, die auf so in so einem ganz bestimmten Duktus reden miteinander und am Anfang immer so eine Triggerwarnung raushauen. Und es ist einfach eine Kopie oder eine Umsetzung des tatsächlich existierenden Podcasts Mordlust, was auch so ein True-Crime-Ding ist, den ich mal gehört habe vor einiger Zeit. Ich habe dann irgendwann wieder aufgehört aus, ja, irgendwann, dieser Duktus hat mich dann irgendwann genervt und dass sie so viel über Persönliches reden, was natürlich ein Eigentor ist, wenn wir das sagen.
Wollte es gerade nicht anbringen, aber okay, schön, dass du es selbst merkst.
Aber ich fand's lustig, wie sie das hier dargestellt haben, weil es wirklich, haben sie ziemlich gut gemacht, also es wurde, natürlich wurden sie nicht genannt, aber es war so in vielen Details, also auch zum Beispiel ein bisschen in die Namen, ja, also die im Original heißen Paulina und Laura und die hier in der Folge hießen Ivana und Lea, was, ja, also nicht genauso, aber so eben so, so ganz leichte Dings und so vom Logo her und wie die aussahen und wie das gemacht war und wie das klang, wie sich das anfühlt. Das war sehr nah dran, fand ich. Also hat Spaß gemacht und vor allem fand ich, war es eine recht gute Darstellung, also recht gut. Es gab durchaus Fehler, aber recht gute Darstellung dessen, wie Podcasts gemacht werden und wie die entstehen und wie die klingen und sowas und dass da recherchiert wird dafür und so und eben nicht, wie ich es damals bemängelt habe bei Always Murder in the Building, genau. Oder wie auch immer.
Always, in the building, oder? Always Homicide in Leipzig.
Genau, wo ich ja, das war ja ein Grund, warum ich es wieder abgebrochen habe, sehr schnell, diese Serie, weil ich irgendwie, das mir überhaupt nicht geschmeckt hat, wie der Podcast dargestellt wurde und das halt, das wie so ein, wie soll ich es nennen, so ein, ich weiß nicht, so beliebig, so, ja, so ein Hobby, was man halt hat und man hat überhaupt keine Ahnung davon, von, dass das was mit Senden zu tun hat oder mit, ich weiß nicht, also ich fand es überhaupt nicht gut umgesetzt, denn so weiß ich, irgendwelche Opas, die sagen, wir machen jetzt mal einen True Crime Podcast, weil sie können das Wort kaum aussprechen, aber machen einen True Crime Podcast, also, ganz komisch.
Und hier war das fand besser.
War viel besser. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, war, dass sie, es soll ja ein Podcast sein, ist ja auch ein Podcast, den es schon sehr lange oder schon ziemlich lange gibt, ziemlich viele Folgen auch, und dass die halt so nebeneinander sitzen und Mikrofon und wenn sie was sprechen, also wenn sie was sagen wollen, dann beugen sie sich vor zum Mikrofon. Wo ich mir denke, so, also wenn du so viel Podcast schon aufgenommen hast, dann hängst du dir doch so wie du das Mikro direkt vors Gesicht oder du hast ein Headset, wo du halt nicht dann bewusst, so wie wir halt in den ersten 50 Folgen, ja, wo wir dann so zum Teil noch vor einem Mikrofon standen und dann uns immer vors Mikrofon vorstrecken mussten, so. Ja. Das macht er doch irgendwann nicht mehr. Also es ist doch einfach nicht realistisch, dass das heutzutage noch so gemacht wird. Aber das ist schon, ja, ist schon kleinlich jetzt, weil grundsätzlich so auch mit Mischpult und sowas, das war alles ganz okay gemacht. Also es sah schon gut aus. Und hörte sich eben vor allem wie Mordlust an. Also es war faszinierend.
Bei Mordlust auf der Webseite, die haben kein Impressum. Ist das nicht abmahnfähig? Faszinierend, hier gibt es kein Impressum.
Echt nicht? Auch nicht in ihrem Linktree vielleicht?
Ich bin bei mordlustpodcast.podigy.io. Interessant, dass
ja, genau.
Bei Podigy sind, aber da.
Podigy schlecht?
Nö, da stehe ich neutral gegenüber. Aber ja,
aber?
Ich war nur einfach irgendwie fasziniert. Ich hab, ihr wollte mal auf Dings gucken, wo die sitzen, aber kriegst du nicht raus. Gibt kein Impressum. Ist nicht zulässig in Deutschland, aber okay. Ist interesting.
Vielleicht erstaunlich, gell?
Ja. Naja.
Oder meinst du, dass bei Podigy das dann vielleicht irgendwo hinterlegt ist?
Ja, aber es muss von jeder Unterseite aus erreichbar sein, sagt das Gesetz.
Gut, interessant.
Ich werde es jetzt nicht abmahnen, mir ist das relativ ralle. Ich war nur gerade verwirrt.
Interessant.
Ja, okay, also ja. Mordlust muss man nicht hören, weil die Hörer, die hier zuhören, haben ja keine Lust auf Leute, die über ihr Privates reden.
Genau. Nee, also nicht so richtig über ihr Privates, ja doch auch, aber ich weiß nicht, mich hat es irgendwann genervt. Es ist halt, es gibt bessere True Crime Podcasts. Im Visier zum Beispiel, um jetzt mal einen zu empfehlen. Ich weiß nicht, ja, kann man mögen. Meins war es halt nicht so 100%. Es ist halt so, gehören, ich glaube, die haben auch irgendeinen Preis gewonnen neulich. Im vergangenen Jahr. Also die gehören schon zu den.
Ohne Impressum.
Die gehören schon zu den ganz großen deutschen Podcasts, soweit ich weiß. Deswegen war es halt auch naheliegend, dass halt die jetzt hier verwurstet werden.
Folge 13 bis 92 sind vom ZDF produziert worden. Warum das denn?
Ja,
siehst du. Interesting. Ja, okay.
Nee. Ja, aber also Soko Leipzig, ich habe es ja neulich auch schon mal empfohlen.
Mit der Mutter von Matthias Schweighöfer.
Was?
Ja, Gitta Schweighöfer war in der Folge drin.
In dieser hier?
Ja.
Wow.
Als Marie krass. Haberland.
Wow.
Ja.
Krass. Okay. Ja, schön.
Okay.
Nee, ja,
da kriegen wir den Knoten, verstehst du, zu Zack Snyder zurück.
Stimmt, ja. Soko Leipzig immer wieder eine Dings wert. Ich weiß, es ist Guilty Pleasure von mir, aber ich weiß nicht, wie viele 100 Folgen ich davon jetzt schon gesehen habe. Mittlerweile 24 Staffel, wie schon gesagt. Das ist schon, ist natürlich, ja, ist halt deutscher Krimi, also muss man mögen. Aber es gehört zu den besseren. Also meine Frau schaut ja auch den
was denn? Ich war in der Folge verrutscht, das war die Weihnachtsfolge, wo Gitta Schweighöfer dabei. Ich nehme alles zurück.
Ah, die habe ich gestern geschaut.
Ich hatte eins weiter geklickt vorhin, weil wir über die Weihnachtsfolge in der Vorbesprechung philosophiert hatten.
Ja, sorry. Ja, genau. Meine Frau schaut ja auch Stuttgart und ich glaube auch Köln zum Teil. Und das genieße ich sehr wenig.
Das genieße ich sehr wenig.
Ist gut. Also Soko Leipzig ist schon, obwohl ich überhaupt keinen Bezug zu Leipzig habe, also meine Cousine wohnt in Leipzig, aber trotzdem, ich war noch nie dort und ich habe da null Beziehung zu, aber das ist ein gutes Team und gute Vibes und ja, es bleibt deutscher Fernsehkrimi, keine Frage, aber es ist für mich das, was früher vielleicht mal der Tatort war, ist jetzt Soko Leipzig und da wird halt auch so ein bisschen Aktuelles oder Popkulturelles wird ein bisschen drin verwurstet und so. Ist gut gemacht. Also das lohnt schon. Wenn man einen deutschen Fernsehkrimi schauen möchte, dann ist Soko Leipzig nicht die schlechteste Wahl.
Okay.
Übrigens in der ZDF-Mediathek kann man da einen Haufen sehen dazu. Ich weiß nicht, ob alles, aber da kann man es sehen und da kann man auch immer die, ich glaube sogar immer eine Vorab-Dings der aktuellen Folge schauen. Also immer vor Veröffentlichung.
Verstehe. Gut, dann enden wir hier mit dem Besprechen von Bewegtbild-Content. Bleiben aber noch ganz kurz beim Thema Streaming. Ich weiß nicht, wahrscheinlich haben es alle unsere Hörer und Hörerinnen schon genauso zugeschickt bekommen wie wir. Amazon Prime fängt jetzt demnächst an, Werbung in deine Filme reinzumachen und in deine Serien.
Amazon Prime macht Werbung in die Serien.
Ja, so Werbepause. Also
in die Filme.
Ja, so Werbepause.
Also, Amazon ist wirklich die letzte Klitsche, oder?
Ich wusste, dass ich dich damit kriege.
Echt unglaublich.
Ja, sie bieten dir aber einen Out.
Natürlich, du zahlst Geld wahrscheinlich dafür.
Du zahlst mehr Geld und dann kriegst du deine Werbung wieder weg.
Das sind so Arschlöcher. Das sind so verfickte Arschlöcher.
Tja, was sagst du jetzt dazu? Das ist halt, ja. Ich weiß gar nicht, wann das kam. Irgendwie.
Ja, ist das schon da oder was? Ich habe noch keine Werbung gesehen.
Nee, das geht jetzt irgendwann demnächst los. Ab dem 5. Februar werden Titel bei Prime in begrenztem Umfang, was auch immer das ist, und das Wort begrenzt ist ja sehr dehnbar, vermute ich jetzt einfach schon mal orakelig mal vorweg, Werbung enthalten. Das erlaubt es uns weiterhin Top-Entertainment, bla 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 bla, investieren, bla bla, erhöhen. Unser Ziel ist es, deutlich weniger Werbung zu zeigen als traditionelle Fernsehsender und andere Streaming-Anbieter.
Aha, welche denn?
Ja, also nicht die, die einen echten Namen haben, ne?
Ja, genau.
Also klar gibt es da draußen irgendwelche Streaming-Anbieter, die mir Scheiße überschütten, aber...
Also ja, ich benutze ja RTL Plus, muss ich ja gestehen, oder weiß man ja. Und da habe ich das Abo, wo ich vor dem Film oder vor der Serie, die ich schaue, immer ein oder zwei Spots angezeigt kriege. Aber da kriege ich nicht im Film irgendwie eine Werbepause, gell? Also das finde ich halt schon No-Go. Also
hier steht, werden Titel in begrenztem Umfang Werbung enthalten. Also die Titel werden die Werbung enthalten. Nicht die Pre-Roll oder Post-Dingsbum, sondern da steht, die werden die enthalten. Also sind das Werbepausen.
Ja, sorry, aber das geht nicht. Also das schaue ich mir halt nicht mehr an.
Ja, also wir werden auch eine neue werbefreie Option für zusätzlich 2,99 € pro Monat anbieten, zu der du dich anmelden
echt
kannst.
In den Arsch schieben. Für dich, ganz sicher nicht.
Für dich besteht kein Handlungsbedarf und der aktuelle Preis wird sich nicht ändern.
Ja, das ist das Problem, dass ich ja das Ding nur habe, weil ich ja halt Amazon Prime auch habe.
Ja.
Also, weil ich halt das, aber das fragt, irgendwann überlegt man sich halt doch, lohnt sich das für mich, gell? Also,
ja, das ist, genau, für dich besteht kein Handlungsbedarf. Doch, für mich besteht Handlungsbedarf. Mich hier in der Sendung darüber aufregen und eigentlich auch bei euch vorbeikommen und euch auf den Tisch scheißen.
Genau.
Aber,
Bier über den Tisch. So läuft das in der Perner Familie. Bier über den Tisch.
Dafür brauchen wir deine Mutter.
Das gelernt von meiner Mutter.
Ja.
Das kann nicht sein, oder? Was für dumme Arschlöcher. Und das Schlimme ist halt, dass sie damit eventuell sogar durchkommen, ne?
Ja, das ist die Frage, ne? Ich meine, das ist jetzt so ein Trend. Andere erhöhen halt die Preise, ne? Also Disney hat ja, glaube ich, schon einmal erhöht oder sogar mehrfach schon, weiß ich jetzt nicht mehr 100%. Aber ich glaube, die hatten ja so einen Einführungspreis, der dann natürlich dann nur am Anfang galt. Netflix ist schon ein paar Mal teurer geworden.
Ja, aber also ich muss sagen, ich meine, Amazon macht das halt, es ist ja bei der Musik genauso, auf eine so unglaublich unsympathische Weise, dass ich halt dann wirklich irgendwann keinen Bock mehr habe, gell? Also, weil das finde ich halt viel schöner bei Netflix oder bei Disney oder bei Paramount wahrscheinlich auch, keine Ahnung. Man zahlt einfach seinen Betrag und dann ist man dabei und dann hat man Zugriff auf alles und nicht wie bei Amazon, dass man dann halt alles sehen kann und dann halt doch noch abgerippt wird, wenn man Dune schauen will oder keine Ahnung, alles das, was einen interessiert halt, dann halt doch noch 4,99 € zahlen muss oder 2,99 € oder keine Ahnung oder aus Versehen irgendein beschissenes Star-Abo oder weiß der Teufel, wie es heißt oder Unlimited Family oder Unlimited, weiß der Teufel, aus Versehen noch mit abschließt. Das ist halt einfach scheiße. Also, und das ist auch einfach Schlepperbandenniveau, gell? Was da Amazon macht.
Naja, das den Teil mit dem Leihen und Kaufen und Flatrate, den verstehe ich noch irgendwie. Das hat Apple übrigens auch drin, weil die beiden ja ursprünglich aus dem anderen Bereich kommen. Die kommen ja eigentlich aus diesem Bereich von, wir verkaufen dir digitale Filme. Also bevor Apple einen Streamingdienst hatte, hatten sie ja schon einen Videostore. Und genauso ist es bei Amazon ja auch gewesen, dass du Filme in digitaler Form dort kaufen und leihen konntest. Und dann dieses Flatrate-Angebot, dass es so Inklusivtitel gibt, das kam, oder ein Streaming-Dienst wird mit einem monatlichen Beitrag, das kam mir dann irgendwann später. Und Netflix ist ja anders gestartet. Die hatten ja nie einen Shop, wo du was kaufen konntest, sondern die hatten ja immer nur dieses Abonnier hier was und dann kannst du gucken Modell. Und ich gebe dir auch recht, In der Amazon-App ist es irgendwie uncharmant gelöst, dass du das auch nicht so richtig filtern kannst. Es gibt da zwar irgendwie so eine Kategorie inklusive bei Prime oder so, aber es mischt sich dann immer irgendwie komisch.
Und du musst immer aufpassen, wo du draufklickst.
Du musst immer draufpassen, wo du draufklickst.
Hast du sofort irgendwas abgeschlossen.
Und das ist bei Apple zum Beispiel auch nicht so. Du kannst da einfach in dein Apple TV Plus reingehen, in den Streaming-Teil, und dann bist du in diesem Streaming-Teil.
Ja.
Und du kannst aber, wenn du da nicht so genau hinguckst, weil das halt auch Apple TV und Apple TV Plus heißt, so, ja, da ist halt nur ein Zeichen. Hm. Und irgendwie sehen die Logos ähnlich aus. Es ist so ein bisschen verwirrend, ist es auch. Aber zumindest gibt es da einen Weg. Wenn man den mal gefunden hat und weiß, wie es geht, dann.
Aber bei Amazon hat man das Gefühl, die machen das absichtlich. Die wollen dich einfach in irgendeine Abo-Falle reinlocken.
Und das heißt, Abo-Falle, das ist ja alles immer sehr schnell kündbar, aber es stimmt schon, die wollen, ob sie es aktiv wollen oder ob sie nur unfähig sind, gute UX zu machen, das lassen wir vielleicht mal dahingestellt.
Ja klar, vielleicht sind es auch einfach eine kleine Klitsche, die nichts kann. Ja, aber das ist doch schlimm, oder? Das ist halt fucking das größte Unternehmen der Welt.
Nee, das ist Apple.
Ja. Nee, mittlerweile ist es wieder Microsoft, habe ich die Woche gehört.
Ganz kurz, ja, stimmt.
Aber jetzt mal ernsthaft, oder? Das kann doch nicht sein. Die schicken Leute ins All. Die schicken fucking James T. Kirk ins All und schaffen es nicht, so eine App zu programmieren. Also,
und behandeln ihn dann nach der Landung. Einfach wie ein unschön. Idiot. Ja, das haben wir damals besprochen. Das war nicht nett.
Nee. Ja. Man kann von ihm halten, was er will, aber das war nicht nett. So geht man mit alten Menschen nicht um.
Schon gar nicht, wenn sie gerade gerührt sind und in Tränen haben.
Ja, genau.
Naja, Bezos. Ja, ich weiß auch nicht, weißt du, wenn Netflix führt am unteren Ende der Skala an Werbebelastet möchte ich auch wirklich absichtlich sagen an der Stelle, Tarif ein, der unterhalb der normalen Preise eingeführt wird, und dann irgendwann ein paar Monate später gehen die anderen Preise hoch oder so. Und das
ist auch nicht schön, klar.
Das ist nicht schön, aber jetzt haben wir halt Inflation und alles wird teurer und Strom und hast du nicht gesehen, ja, die haben eben riesige Rechenzentren und der Strompreis an der Börse ist negativ, aber trotzdem erklären mir alle, dass meine Ladesäulen immer teurer werden müssen, weil ist halt so, Strom wird ja teurer. Und du, was? Nein, egal. Anderes Thema. Jedenfalls, da kann ich irgendwie so mit arbeiten, weil mein Tarif, wie ich ihn hatte, existiert weiter. Vielleicht steigt er ein bisschen im Preis. Dann kann ich mir überlegen, kriege ich ein Sonderkündigungsrecht, brauche ich eh nicht, weil alles monatlich kündbar. Aber so, jetzt macht ihr einseitig den Preis hoch, dann muss ich mich entscheiden. Okay. Aber hier, diese Nummer, wie das gemacht ist. Es wird nicht irgendwie mein Preis um 2,99 Euro erhöht und so nach dem Motto, wenn es dir nicht passt, dann kannst du ja kündigen, wie man das eigentlich machen würde, sondern es wird die Leistung komplett verändert. Ja. Und dann wird mir so wie so einen schönen werbefreien Film haben sie da. Wäre doch schade, wenn dem was zustößt. Wollen sie nicht 2,99?
Stimmt.
So, das ist einfach so eine schmierige, eklige Art.
Das ist eklig schmierig.
Ja, und ich habe nichts gegen die 2,99. Die bringen mich jetzt wirklich nicht um. Ja.
Aber ich möchte nicht so. Ja, genau.
Aber ich möchte nicht so von der Seite angeschleimt werden. Und das finde ich einfach eklig. Und wahrscheinlich werde ich am Ende klicken, aber diese Art und Weise, ja, dann führ halt zu dem Preis, der heute gilt, ein Werbeangebot ein und mach meinen Preis 2,99 teurer. Aber dann rennen dir halt ganz viele Leute davon, weil dann kannst du nicht mehr in die Mail reinschreiben, sie müssen gar nichts tun, sondern dann steht da halt drin, wir haben ihren Preis erhöht. Und wenn sie das nicht wollen, müssen sie hier auf Kündigen klicken. Und wir müssen ihnen übrigens leider mitteilen, dass wir aus gesetzlichen Gründen verpflichtet sind, ihnen zu sagen, dass ihnen ein Sonderkündigungsrecht zusteht oder so, wenn du irgendwie ein Jahresabo hast. Weil sie die Leistung einseitig ändern. Weiß ich nicht, wie das jetzt in dem Fall auch ist. Müsste eigentlich auch so gehen, oder? Wenn ich Jahres...
Weiß nicht, ist das ein Jahresabo?
Ich weiß es nicht. Also du kannst es so und so abschließen. Ich habe es als Jahresabo, weil du da, glaube ich, was sparst. Und wenn man es langwierig hat, ist es natürlich auch sinnvoll. Ich glaube, ich zahle, glaube ich, 90 Euro im Jahr. Hatte ich nämlich extra dann mal nachgeguckt, als die Mail kam. Und du kannst aber auch 8 Euro irgendwas im Monat, also bin ich jetzt dünnes Eis, aber so ungefähr, und ich glaube, das rechnet sich ja dann zu mehr hoch, wenn du das dann, da bist du ja so 10 zu 12 so ungefähr, ne?
Keine Ahnung, habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht. Ich zahle wahrscheinlich zu viel.
Na, wenn du es auf monatlich hast, dann hast du natürlich den Vorteil, dass du schneller los wirst, wenn du mir jetzt sagst, irgendwie, keine Ahnung, ist jetzt Sommer, ich bin jetzt irgendwie Löcher buddeln in meinem Garten und guck nicht so viel. Ja,
wer macht denn sowas?
Ja, es gibt, glaube ich, Leute, die das ganz aggressiv machen, die irgendwie...
Ja.
Also meine eigene Schwiegermutter zum Beispiel, die guckt recht wenig Streaming, aber die über die Wintermonate gönnt sie sich einen Netflix-Account. und guckt dann da irgendwie Crown und was sie so sehen will. Und im Sommer hat sie halt einen Schrebergarten, der viel ihrer Zeit frisst, wo sie auch ihre Abende bis zum Sonnenuntergang dann im Garten verbringt und eigentlich so gut wie nicht zum Fernsehgucken kommt. Und dann wird der gecancelt für 4-5 Monate. Und dann wird er irgendwann im späten Herbst wird er wieder angeklickt. Also ich glaube, da ist sie auch nicht alleine. Das gibt's schon. Gut, das ist jetzt für Leute, die jede Woche über irgendwelche Filme reden, vielleicht kein geeignetes Konzept. Aber
ich brauche so lange, bis ich sowas wieder cancel. Das vielleicht ist sicher auch falsch, wie ich das mache, aber.
Ja, da bin ich genauso wie du.
Aber ich habe jetzt neulich zum Ende des Jahres habe ich Amazon Music Unlimited, heißt es, glaube ich, gell? Habe ich wieder gecancelt und habe jetzt mir Spotify abonniert. Ich bin jetzt Spotify-Kunde. Und teste das mal.
Mein Bruder hat mir gestern erzählt, dass er jetzt Spotify-Kunde ist.
Was natürlich so 10 Jahre nach dem Trend komme ich damit etwa. Aber egal. Und mein Sohn ist begeistert, also weil der nutzt das ja auch sehr stark. Und so finanziell unterscheidet sich das nicht wahnsinnig. Und auch so in dem, was sie bieten. Aber also er hat schon gesagt, dass vieles da viel besser funktioniert. Zum Beispiel, wenn man eine Bibi und Tina-Folge hört und wenn die fertig ist, dann kommt danach die nächste automatisch. Findet er ganz toll. Das ist halt was die Klitsche Amazon nicht hinkriegt. Gell? Da musst du dann danach suchen und hoffen, dass es die dann gibt. Ja doch, die gibt es in der Regel. Aber also das ist alles so, solche Sachen, das kriegt Amazon einfach nicht hin. Und vieles andere auch nicht in der App.
Ja.
Und auch das, was mit Playlists und sowas, das ist eine Katastrophe in der Amazon-App. Also das kannst du gerade vergessen. Klappt natürlich bei Spotify viel besser, weil die das halt können. So wie Netflix halt das mit dem Filmdingsen halt kann, ja? Also.
Ja. Ja, die Netflix-App hat auch so ihre Schmerzen, aber.
Ja, natürlich.
Aber stimmt schon. Also bei Spotify kenne ich es nicht. Ich hatte noch nie ein Spotify-Abo. Ich hatte nur den kostenlosen Dienst. Ich bin jetzt seit vielen Jahren jetzt zahlender Apple Music-Abonnent. Und es funktioniert für mich okay genug, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, Spotify mag schon sein, dass die das noch eine Idee besser können. Die stehen halt so, was die Bezahlung der Künstler angeht, irgendwie noch ein bisschen mehr im Shitstorm als Apple, auch wenn Apple da auch keine weiße Weste hat. Und die Integration in die ganzen Apple-Geräte ist halt besser mit Apple Music, deshalb will ich wahrscheinlich auch da bleiben. Aber mir ist gerade eine Sache eingefallen, die ich tatsächlich immer kündige und dann wieder abonniere und dann wieder kündige und wieder abonniere. Und das ist A Better Route Planner, diese Routenplanungs-App für Elektroautofahrer. Die brauche ich immer nur auf Langstrecke. Die brauche ich also irgendwie zu Weihnachten, wenn ich irgendwie jetzt hier so Weihnachtsurlaub mache oder Winterurlaub oder so. Und dann brauche ich sie wieder, wenn ich im Sommer irgendwie zum Fischertag nach Memmingen fahre oder sonst wo in Sommerurlaub oder so. Und ich brauche sie dann aber die vielen Monate, wo man irgendwie zu Hause ist und jetzt gerade, wo Kinder keine Ferien haben und man sowieso nicht wegfahren kann und ich keine Langstrecke fahre, brauche ich sie nie. Und die kann man immer monatlich, hat so ein monatliches Abo für das Premium-Funktion. Und die Premium-Funktionen sind relativ wertvoll, wenn du wirklich Langstrecke fährst. Und die abonniere ich dann immer für 4,99 im Monat und dann kündige ich es sofort wieder. Und dann weiß ich, läuft jetzt 30 Tage, läuft dann irgendwann aus. Der Urlaub dauert keine 30 Tage, insofern passt es schon. Wird für die Rückfahrt auch noch da sein. Und dann mache ich so abonnieren und direkt wieder in die Subscriptions, direkt wieder kündigen und dann. Das funktioniert ganz gut. Das Spielchen habe ich jetzt, glaube ich, schon 6 oder 7 Mal gemacht. Und
krass. Ich würde es einfach immer vergessen.
Ja, deshalb mache ich es ja sofort. Das ist bei Apple ganz lustig gelöst. Wenn du so ein 7-Day-Free-Trial oder so, haben ja manche Apps, wo du schließt so ein Abo schon ab, aber die ersten 7 Tage oder die ersten 30 Tage oder so, das kann der Entwickler, glaube ich, einstellen, sind kostenlos. Und wenn du es in dieser Trial-Period kündigst, dann endet es sofort. Dann ist also du drückst auf Kündigen und danach hast du diese Funktionalitäten nicht mehr. Wenn es aber ein bezahlter Abonnement-Zeitraum ist, von einer Woche, einem Monat, ein Jahr, was auch immer die da einstellen, oder 3 Monate gibt es auch, bei dem ist es halt monatlich. Du könntest auch ein Jahresabo abschließen, aber es gibt auch eine Monatsoption. Und du schließt das ab und kündigst es dann wieder, dann laufen die 30 Tage zu Ende, weil du hast es ja auch voll bezahlt. Das heißt, du kannst einfach an dem Tag, wo du jetzt Urlaubsplanung, wie fahren wir, wo laden wir, anfängst, lädst du die App runter, klickst auf Premium, zahlst die 5 €, gehst direkt, bevor du anfängst, irgendwas anderes in der App zu machen, nachdem du es gekauft hast, sofort in die Subscriptions, klickst dasselbe Ding wieder an und sagst Cancel Subscription, dann sagt er, ja, okay, ist gecancelt, läuft jetzt aber noch bis zum, was ist ihr, heute wäre es der 17. Februar oder sowas. Mhm. Und dann fertig, dann kannst du es nicht vergessen, dann hast du es ja schon gekündigt und hast es dann 30 Tage. Und das reicht ja in der Regel für 2-3 Wochen Urlaub, fährt man hin, fährt man zurück und dann ist das ja alles noch drin in den 30 Tagen.
Oh,
so mache ich das in der Regel. Und dann kommt irgendwann nach 15, 16, 17 Tagen kommt dann nochmal eine Mail, Erinnerung an ihre auslaufende Subscription und dann denkst du, ja, ja, weiß ich und dann läuft es halt irgendwann aus.
Hm, okay.
Und da ist es das, gut. Wo wir gerade drüber redeten, dass wir das immer vergessen, bei allem würde ich sagen, ja, aber bei Apps, wo ich Premium-Funktionen brauche, auch für die Wohnmobilurlaube, diese, wenn man so ein, gibt's ja diese Apps, mit denen man so Stellplätze und sowas finden kann und die haben in der Regel auch immer so monatsabonnierbare Pro-Funktionen, die dann irgendwie, ich weiß nicht, 1,99 € oder 4,99 € oder irgend sowas kosten, die kriege ich mir dann auch immer für einen Monat und kündige sie dann wieder.
Mhm.
Und wenn die sich nicht, wenn die so sind, dass sie beim Kündigen dann sofort weg sind, bei manchen von diesen Apps sind es nicht, sind es so Käufe, die du auf der Homepage von denen machen musst, die nicht über dieses Apple-System laufen,
ja.
Dann mache ich mir in der Regel einen Eintrag in meine To-Do-Listen-App mit einem Datum irgendwie in 2 Wochen oder an dem Tag, wo ich wieder zu Hause bin oder so oder der erste Arbeitstag ja, danach.
Dann habe ich häufig, das mache ich auch zum Teil, aber dann kriegst du diese Nachricht von deinem Kalender in einem Moment, wo du gerade irgendwas anderes zu tun hast. Keine Ahnung. Gerade Zähne putzen.
Ja, nee, deshalb nicht, keine Ahnung. Nicht Kalender. To-Do-Liste.
Ah, okay. Sowas habe ich nicht.
Ja. To-Do-Liste und dann...
Weil dann klickst du das weg, damit es dich nicht nervt und dann vergisst es.
Ja, du darfst es. In der To-Do-Liste darfst du es halt nicht abhaken. Du kannst die Notification wegmachen, aber du darfst es nicht abhaken. Und wenn du dann wegen irgendeiner anderen Notification, die 2 Tage später kommt, also wenn du es regelmäßig benutzt, dann guckst du ja mindestens... Jeden zweiten Tag, eigentlich sollst du jeden Tag reingucken, aber so realistisch gesehen, manchmal gucke ich auch einen Tag lang nicht in dieses Ding rein. Aber irgendwann gucke ich dann wieder rein, 1-2 Tage später, weil die nächste Sache aufgeploppt ist oder weil ich irgendwas eintragen will oder so. Und dann sehe ich das Ding und dann hat es schon eine rote Markierung dran, weil es overdue ist.
Dann wird es lästig.
Und dann kannst du es reschedulen und kannst sagen, okay, hier habe ich jetzt keine Zeit für, aber ich weiß, morgen ab 10 sitze ich auf jeden Fall im Büro am Rechner. Da kann ich dann auch mal nebenbei eine Minute so eine Subscription canceln. Dann mache ich mir Reschedulen auf Montag 10.30 Uhr und dann, bumm, kommt es an dem Zeitpunkt wieder hoch und dann deal ich dann zu dem Zeitpunkt damit. Das funktioniert in der Regel ganz gut. Ich mache auf jeden Fall immer an jedes To-Do ein Datum und Zeit dran. Ob es in dem Augenblick dann passt oder nicht, wird sich dann rausstellen. Aber es muss auf jeden Fall irgendein Due Date und ein Time ist nicht so wichtig, aber Due Date muss es haben, damit es irgendwie auftaucht und dann auch overdue wird und wieder rescheduled werden muss. Und wenn du Sachen 3 bis 5 Mal rescheduled hast, dann fräst sich das ja auch so in dein Gehirn, so als so, du musst mich erledigen. Du hast mich schon zum 5. Mal rescheduled. Ich bin wichtig, mach mich jetzt endlich. Und so hast du diese Aufschieberitis dann aber auch im Blick. Du weißt ja, was du da vor dir her schiebst.
Da habe ich auch 1-2 Sachen, die ich auch ohne so ein Schedule-Tool vor mir her schiebe. Ja.
Ja, aber.
Morgen dann.
Genau. Steht auf der Kaffeetasse meiner Ehefrau. Steht drauf, ja, mache ich schon, aber nicht jetzt.
Ja, genau.
Gut. Das war das Prime-Thema.
Du wolltest noch irgendwas von einem vollgeladenen Auto erzählen.
Ja, das hatte irgendwie. Das war lustig, ich in der Sendung mit der Lissi, vor 2 Sendungen, haben wir im Vorgespräch so ein bisschen über Weihnachten geplaudert und dann hatte ich angesetzt dazu, im Vorgespräch zu erzählen, was ich getan habe, um mein völlig überladenes oder sagen wir mal zu vollgeladenes Auto zu Weihnachten.
Also vollgeladen mit Krempel, nicht mit Krempel, Strom.
Nicht mit Strom, genau, also tatsächlich Kofferraum voll und überladen. Zu machen und dann sagte Stefan, nee, erzähl das in der Sendung, dann machen wir da ein Dings draus. Und ich dachte, das ist nur so ein kleines Anekdötchen und wollte es gar nicht in der Sendung erzählen. Und dann haben wir es in der Sendung einfach stumpf vergessen. wahrscheinlich haben wir es nicht aufgeschrieben oder so oder haben es nicht als auf die Kapitelliste gesetzt. Jedenfalls haben wir es einfach weggelassen. Und
warum war dein Auto so überladen?
Nee, ich bin ja mit der ganzen Family runtergefahren ins Weihnachten quasi, zur Schwiegermutter.
Hattest du diesmal wenigstens das Gepäck deiner Frau dabei? Das hattest du doch auch mal, oder?
Ich hatte meine Frau, ich nicht, meine Frau hat ihre Klamotten
die Geschichte
vergessen.
Ist ja noch besser. Also ja. Ich kenne jetzt die Geschichte nicht, aber die Geschichte fand ich auch super. Wo sie dort ankommt, nach mehreren hundert Kilometern und merkt so, oh, deine Frau hat gar kein Gepäck dabei.
Ja.
Was machen wir jetzt?
Was machen wir jetzt? Was haben wir gemacht? Der Herr Ehemann hat sich ins Auto gesetzt und ist wieder zurückgefahren.
So krass, so krass.
Und dann bin ich eine Nacht hier geblieben, weil ich hatte keine Lust, die Strecke quasi dreimal an einem Tag zu fahren. Das wäre mir dann doch ein bisschen weit gewesen. Das wären dann insgesamt, weiß nicht, so um die 1000, 1100 sowas, weiß ich nicht genau. Da hatte ich keine Lust drauf. Also bin ich damals nach Hause gefahren. Hab die Sachen zusammen.
Ins Auto geladen.
Naja, nicht ins Auto geladen, sondern ich habe mich ins Bett gelegt.
Nee, das
Auto an die Ladesäule gehängt um, was war es, 2 Uhr irgendwas nachts oder so. Und wir hatten halt am nächsten Morgen einen Termin in Memmingen. Wir wollten, da war irgendwie Fischertag oder irgend sowas. Ach genau, Fischertag war da. Und am Fischertag ist halt der Kanonenschuss, wo die Leute den Bach springen und anfangen zu fischen, der ist um Punkt 8. Und das heißt also, es gab gewissermaßen so einen Zeitpunkt, wo ich wieder zurück sein musste. Das heißt, für mich war irgendwie sowas wie 5 Uhr morgens losfahren angesagt und ich kam.
Du wolltest wirklich da dann auch da sein. Hast du es geschafft, oder?
Ja, musste ich auch, weil meine Frau sonst mit den Kindern auch nicht da sein könnte, weil die kein Auto gehabt hätten, um von der Ferienwohnung, die irgendwie zu dem Zeitpunkt hatten wir eine Ferienwohnung irgendwie am Nachbarort von Memmingen, also so 15 Kilometer weg oder 10 Kilometer oder so, die wären ja da nicht weggekommen. Also da, das ist auf dem platten Land, da kommst du ja nicht von einem, also das, weiß ich nicht, da gibt es vielleicht einen Bus oder irgendwas, keine Ahnung. Aber, und es war ja, der Grund der Reise war, wir wollen zum Fischertag, die Kinder sollen sich das als Spektakel da angucken. Mhm. Und das wäre ja alles dann umsonst gewesen. Und dann bin ich um 23 Uhr ins Bett, hab das Auto an die Ladesäule gestellt, bin um 4 Uhr irgendwas wieder aufgestanden und bin wieder runtergebrettert. Und dann war ich da. Ich war ein bisschen müde an dem Tag, aber direkt nach dem, wenn die mit dem Fischen fertig sind, gibt's Krönungsfrühschoppen, wo der Fischerkönig gekrönt wird und dann frühschoppen, du trinkst ein Bierchen und dann haust dir da irgendwie so eine Rindswurst rein.
Bist
und
du platt.
Geht's.
Aber warum war das Gepäck denn überhaupt zu Hause geblieben?
Ihr habt ja so ein Riesenauto, ne? Und ihr seid vielleicht auch nicht so packmäßig. Wobei ich mich immer noch daran erinnere, wie wir damals nach Lacanau gefahren sind und du dein Gepäck hingelegt hast und irgendwie sowas gesagt hast, du bist jetzt hier in der Gruppe die Tussi oder sowas ähnliches hast du damals gesagt. Und du hattest unfassbar viel Gepäck dabei. Zumindest ja, in meiner Erinnerung. Und so sind wir als Familie. Wir haben immer zu viel Gepäck. Wir können nicht schmal packen. Da hat uns wahrscheinlich die Tatsache versaut, dass wir diesen Bulli lange hatten und immer mit dem Ding in Urlaub gefahren sind und es immer egal war, wie viel man so mitnimmt. Und jetzt haben wir halt so, ja, dieses Auto, was so Pi mal Daumen so groß ist wie ein Golf, ja. Und wir haben 2 Kinder und einer davon braucht schon irgendwie noch einen Kinderwagen auf längeren Ausflügen. Es läuft zwar meistens irgendwie, aber irgendwie dann auch immer nicht so lang, wie wir das gerne hätten. Insofern muss da auch ein Kinderwagen mit rein. Und so.
Da habt ihr als Lösung, nein, dann lassen wir halt den Koffer von der Frau
zu
Hause.
Was wir als Lösung haben, ist genau das, was du gerade sagst, den Koffer. Genau den Koffer haben wir als Lösung eliminiert. Sondern wir tauchen tatsächlich immer auf wie so eine, weiß nicht, Landstreicher mit Aldi-Tüten. Wir haben dann in der Regel, meine Frau hat so solche, ich weiß nicht, wie diese Dinger sich nennen, das sind so wie so kleine Taschen mit einem Reißverschluss, wo du Klamotten reinstopfst und dann haben die so die Form von einer Schublade oder so, ja, das sind so, die sind, glaube ich, um innerhalb eines Koffers Ordnung zu machen. Aber wir lassen halt den Koffer weg, wir nehmen nur diese Täschchen und dann hat sie dann irgendwie so, was weiß ich, 4 von diesen Dingern sind ihre Sachen und 3 sind für das eine Kind und 3 sind für das andere Kind und 3 sind für mich oder so. Und dann gibt's noch irgendwie eine Ikea-Tüte mit Spielzeug und eine Ikea-Tüte mit, weiß ich nicht, die Kopfkissen oder was man so mitnimmt, wenn man irgendwo im Hotelzimmer nicht die scheiß Kopfkissen nehmen will oder in der Ferienwohnung.
Finde ich auch ganz wichtig. Eigene Kopfkissen müssen immer sein.
Und irgendwie dann, ja, hast du natürlich dann Ferienwohnung, hast du auch noch irgendwie eine Tüte mit so Küchenkrempel und eine Kühlbox-Tüte mit den Sachen aus dem Kühlschrank, damit man in der, nicht erstmal da, wenn man ankommt, groß einkaufen gehen muss, sondern dass man irgendwie so einen Grundstock dabei hat. Und wir haben irgendwie die Erfahrung gemacht, dass sich alles, wenn es so in Tüten oder in so kleinen Packungen ist, dann lässt sich die Form eines Kofferraums sehr viel besser ausfüllen und du kriegst mehr rein, als wenn du all diese Dinge in Reisetaschen oder gar Koffer verpackst, die ja immer, wenn sie dann nebeneinander sind, haben die noch Räder dran und da entsteht immer überall Totraum, der nicht gefüllt ist.
Ja, aber alles kein Grund, dass jetzt genau die Sachen von deiner Frau zu Hause geblieben sind.
Nee, die sind tatsächlich wohl irgendwie diese Dinger lagen alle im Schlafzimmer. Sie hat die alle im Schlafzimmer gepackt, weil da ist der Kleiderschrank und da wurde das alles zusammengeräumt. Und dann gab's irgendwie so eine Phase beim Packen, wo die ganzen Sachen in den Flur gezerrt wurden und dann waren große Stapel und Tüten, Haufen und alles Mögliche im Flur. Und meine Aufgabe ist es dann in der Regel immer, den ganzen Kram runterzuschleppen und das Tetris am Kofferraum zu gewinnen.
Mhm.
Und ja. Ich habe dann irgendwann wohl irgendwie gesagt, so ja, hier mach mal alles hier hin, was ich mitnehmen soll. Ich fange jetzt an mit Laufen. Und dann laufe ich ja meistens, wie gesagt, muss ja Fahrstuhl fahren und runter und raus und vorne bis zum Auto und dann da irgendwie einpacken und wieder zurück. Und den nächsten, alles was ich so tragen kann, nehme dann immer 4, 5 Tüten und Sachen unter die Arme und so. Bin dann wie so ein Packesel, renne ich da irgendwie so oft hin und her, bis der Stapel im Flur weg ist. Und wenn der Stapel im Flur weg ist, dann betrachte ich meine Aufgabe als erledigt. Und in der Zwischenzeit macht meine Frau irgendwas anderes und räumt Zeug zusammen und stellt wahrscheinlich immer noch mehr Sachen hin, während ich die ersten Sachen wegräume. Irgendwann war der Flur leer und ich betrachtete meine Aufgabe als gegessen und sie scheinbar auch. Und ich glaube, ich habe sogar gefragt, ist das alles? Und sie hat es bestätigt und wir waren halt der festen Überzeugung, wir haben alles eingepackt, was sich halt später rausstellte. Beim Rausräumen der Sachen aus dem Schlafzimmer in den Flur ist sie wahrscheinlich von irgendeinem Kind oder irgendwas abgelenkt worden und ist halt nicht nochmal gucken gegangen, ob da noch was ist oder ob sie jetzt alles hat und hat halt ein so ein Häufchen, was sie da gebaut hatte, mit 3 solchen Taschendingern liegen lassen. Und das lag halt noch im Schlafzimmer.
Okay, das heißt, du warst wenigstens nicht schuld.
Nee, ich war nicht schuld. Hat sie mir auch nicht vorgeworfen. Also, tatsächlich, okay. Entschuldig. Wir haben auch ganz ungläubig erstmal alles durchgesucht und haben gesagt, so, ich habe so viele Sachen aus dem Auto in die Ferienwohnung reingeschleppt. Das liegt jetzt bestimmt irgendwo im Kinderzimmer oder irgendwo, wo hat man irgendwo hingeräumt, wo es nicht hingehört oder auf den falschen Stapel gehauen. Wir konnten das gar nicht glauben, dass wir das nicht dabei hatten. Und aber dann alles 2 oder 3 Mal bin ich nochmal runter ins Auto und habe geguckt, habe ich es irgendwie, weil ich dann auch immer die Fußräume bei den Kindern vollräume mit Zeug, weil die haben ja so kurze Beine, die brauchen den Fußraum ja nicht. Das wird dann auch alles vollgelegt. Und da war es auch nicht und dann sitzgerutscht war es auch nicht und irgendwie, wir konnten es nicht glauben, dass das fehlt. Wir konnten uns nicht vorstellen, wo das sein soll. Und als ich dann wieder zurück in der Wohnung war in Frankfurt und ins Schlafzimmer gegangen und den Stapel da ganz ordentlich am Bett gesehen habe, dachte ich so, ja, da ist er. Alles wunderbar verpackt, liegt da ganz ordentlich, hat nur niemand in den Flur getragen. Und demzufolge ist es nicht mit ins Auto geräumt worden. Ja, und diesmal waren wir jetzt auch wieder in der Ferienwohnung, wieder mit beiden Kindern, wieder mit Kinderwagen und ganze Kram. Und dann ist uns irgendwann als wir in diesem Urlaub quasi gewahr geworden, es ist ja jetzt dann Weihnachten. Und wir haben ein paar Sachen, die Kinder geschenkt bekommen sollten, kriegen sollten, haben wir so kurz vorher noch bestellt und haben die in der Annahme, dass wir uns nicht sicher sind, ob die Post es vorher noch schafft, haben wir die mit Ziel eine Parkstation am Zielort quasi hinbestellt. So nach dem Motto, okay, Schick das an die Parkstation, aber nicht an meine Parkstation, die hier irgendwo steht, sondern an die Parkstation dort und dann hole ich das ab, wenn wir da sind. Die bleibt ja 5 Tage, glaube ich, oder so in der Parkstation drin und hat ziemlich genau gepasst. Glaube ich, einen Tag, bevor wir da waren oder so, ist es in der Parkstation gelandet. Und dann habe ich da irgendwie noch 3 oder 4 Pakete aus dieser Parkstation rausgeholt. Und dann kommt ja noch der ganze Käse, den die Oma schenkt, dazu. Und das waren teilweise auch große Sachen. Und das Auto war halt auf der Hinfahrt schon voll und irgendwann im Laufe dieses Urlaubs wurde uns dann langsam so klar, als wir diese ganzen Mengen an Geschenken, also nachdem Weihnachten dann passiert war und alles ausgepackt war, so, das muss ja alles irgendwie zurück und das Auto war auf der Herfahrt schon knallevoll, was machen wir jetzt? Plus die Sachen, die in der Parkstation waren, plus das, was die Oma geschenkt hat, so, das geht doch da alles niemals rein, also das hat ja auf der Hinfahrt war die Hutablage schon so hoch gebogen und ich habe aus dem Rückspiegel fast nichts gesehen, weil der Kofferraum so voll war, dass die Hutablage und die Fußräume der Kinder waren voll und zwischen den Kindersitzen war voll und der Fußraum meiner Frau hatte eine Tasche drin stehen, also es war einfach alles, bis auf den Fußraum von mir als Fahrer, war alles vollgeräumt, was man irgendwie vollräumen kann. Plus das ganze Zeug, was in der Parkstation war und die Geschenke von der Oma, was machst du denn dann? Und
wir müssen alle noch was auf den Schoß nehmen.
Das wäre die Variante gewesen, aber das willst du ja den Kids nicht antun und dir selbst auch nicht. Schlussendlich war dann die Lösung wieder, naja, wie ist das hergekommen? Es ist mit der Packstation hergekommen.
Wieder was schicken, ja.
Genau. Und ist meine Frau tatsächlich irgendwie in die örtliche Postfiliale und hat diese gelben DHL-Kisten, die man kaufen kann. gekauft, weil natürlich hast du, zu Hause hast du ja immer irgendwie alte Kartons, aber in der Ferienwohnung hast du halt keine alten Kartons. Also wir hatten irgendwie die Sachen, wo die Geschenke drin waren, aber es war alles irgendwie teilweise fragile Konstrukte und irgendwie nicht groß, also das hätte nicht. Und dann haben wir 4 so Riesenkartons gekauft und haben die halt vollgestopft mit dreckiger Wäsche. Das ist ja erstmal das Erste, was dir einfällt, was du auf jeden Fall nicht mehr brauchst, was du schon mal vollstopfen und zukleben kannst. Und dann so nach und nach halt irgendwie alles, was irgendwie Volumen hat, was ja, also was sich quasi gut da reinstopfen lässt, damit es maximal Platz im Kofferraum gewinnt. Und dann habe ich in einer Nacht- und Nebelaktion irgendwie 30. schon unter Einsatz von, also der, rund um mich rum wurde schon geknallert, während ich mit diesen riesigen Kisten unterm Arm zum Bahnhof lief, wo die Parkstation steht und die da reingemacht habe. Und dann Absender, ich, Empfänger, auch ich, andere Parkstation. 4 Pakete, kostet 40 Euro für diese 4 Pakete, weil sie alle zu schwer waren, alle über 5 Kilo. Und dann musst du das 10 Kilo Ding nehmen und dann zahlst du, glaube ich, 10,49 Euro oder sowas für ein Paket. Mhm. Also 10,50 Euro macht 42 Euro Porto plus das, was die Pakete gekostet haben, die Pappkartons. War also ein teures Vergnügen. Aber dann hast du natürlich 4 große 10 Kilo Pakete weniger und dann ging der, also ich hatte sogar Sicht aus meiner Heckscheibe raus. War ganz fantastisch. Kann ich empfehlen, den Trick. Ist teuer, aber funktioniert. Gut, man kann sich auch ein größeres Auto kaufen, aber das ist ja vielleicht mehr als 40 Euro teurer, von daher.
Ja, also meine Frau hat ja, wir haben ja ein großes Auto, aber meine Frau hat ja ein eisernes Regiment, die hat ja in unserem Sommerurlaub, Campingurlaub wohlgemerkt, hatte sie sich ja in den Kopf gesetzt, dass wir die Abdeckung vom Kofferraum mitnehmen und mit geschlossener Abdeckung fahren, wofür ich sie massiv verlacht habe, weil wir ja auch Campingklo und so ein Kram dabei hatten, aber hat tatsächlich geklappt. Also
das habe ich damals schon bewundert, als ich die Fotos gesehen habe. Das halte ich für unmachbar. Ich weiß nicht, wie das geht. Das ist Dark Magic, ist das, was deine Vorder macht.
Ja, tatsächlich. Dark Magic ist genau die richtige Bezeichnung. Mir ist es bis heute nicht klar, wie das funktioniert hat, aber irgendwie hat es funktioniert, ja.
Haben deine Kinder den ganzen Urlaub dieselben Klamotten angehabt? Oder was ist da passiert?
So in der Art.
Oder hattet ihr nichts zu essen dabei, oder? Nur einen Topf, oder?
Doch, alles. Nee, ja gut, aber bei so einem großen Auto ist natürlich auch vorne mehr Platz, gell? Also ist auch, wenn du 2 Kinder hast, in dem Sitz, also auf dem Sitz dazwischen und vor dem Sitz dazwischen ist ja schon, also das Essen war alles vorne im Gastraum. Aber es war schon, war erstaunlich, ja?
Ja, das ist wirklich beeindruckend. Ja, wir sind da, glaube ich, echt, also einfach tatsächlich versaut von dem Bulli-Urlauben und von den Wohnmobil-Urlauben auch, ja? Da kann man ja immer.
Ja gut, bei dem Dachzelt, ein Teil kannst du ja, also so Kopfkissen und sowas, das bleibt ja im Dachzelt oben drin, ja? Das hast du dann nicht mehr im Auto.
Ja.
Und Bettdecke und sowas.
Ja, also es ist schon besser geworden, seit das Kind keinen Kinderwagen mehr braucht, wo man auch liegen kann. Ja, also seit der Kleine dieses Liegethema hinter sich hat, sondern eigentlich nur noch in so einem Buggy rumgeschoben werden muss, haben wir für Reisen so diese ultra billigen Dinger, die du in jedem Realmarkt für 40 Euro kriegst, weißt du, diese klapprigen mit Metallgestell mit so gespanntem Stoff dazwischen. Das ist so unser Reisekinderwagen. Aber auch der, so schmal der auch wird, wenn man den dann mal ins Auto schmeißt, und der ist ja irgendwie auch so ein bisschen unförmig, der wird zwar im Wesentlichen irgendwie so ein langer Stock, aber am Ende sind dann die Räder doch so gebogen und hängen dann da irgendwie noch so in den Raum rein und verhindern, dass du irgendeine große Kiste noch daneben stellen kannst, weil sie das dann eben knapp gerade, aber eben doch zu eng machen, und es ist immer doch ein Gewürge, und ich mache 3 Kreuze im Kalender, wenn wir dieses Kinderwagen-Thema dann endgültig los sind, wenn der Kleine...
Wir sind ja mit Kinderwagen im VW ab nach Polen gefahren. Mit einem Kind nur, aber trotzdem Kinderwagen, Babybett und diesen Antilop-Kinderstuhl hatten wir alles dabei im VW ab. Ja, das war auch krass. Also das war auch dunkle Magie, das kann man nicht anders sagen. Also ist mir auch bis heute nicht klar, wie das alles reingepasst hat, aber es war gemütlich.
Ja, glaube ich. Also dieser Antilop-Kinderstuhl, der ist ja bei uns auch schon auf sehr vielen also Wohnmobilreisen dabei gewesen. Wenn der ein bisschen älter wird und so ein bisschen rostig wird, dann ist es irgendwann echt ein Gefrickel, diese Füße da rauszukriegen, weil du musst immer diesen kleinen Knopf reindrücken, das tut immer
mit den Fingern. Furchtbar. Ja.
Aber ich habe mich schon oft irgendwo in irgendwelchen französischen, portugiesischen, sonst irgendwo Campingorten irgendwie draußen am Auto stehen sehen und dieses Ding auseinanderbauen, beobachtet von anderen Campern, die irgendwo drumrum sind und da sehen, wie ich an diesen kleinen Knöpfchen verzweifle und dann den ganzen Käse wieder einzeln in die Heckgarage reinschmeißen.
Ich finde es schon allein deswegen, fand ich es angenehm, das Ding immer dabei zu haben, weil häufig haben das Restaurants ja auch, aber oft nicht sehr sauber. Fand ich immer schön, den eigenen zu haben.
Ins Restaurant mitgenommen?
Ja, klar.
Echt?
Krass, ja,
das habe ich noch nie gemacht.
Früher hatten wir das Ding im Auto hinten liegen und wenn wir irgendwo im Restaurant waren, haben wir das Ding mitgenommen. Ey, also,
das ist ja krass. Ja, ja. Nee, das haben wir nie gemacht. Nee, für uns war der immer, jetzt im Sommerurlaub dann, wenn man sitzt man ja in der Regel draußen beim Camping, dann bringt der halt das Kind auf Tischhöhe, sodass der vernünftig, und der kann halt ein wenig Quatsch machen da drin oder sie halt auch am Anfang.
Ja. Ja, wir drohen das unserem Neunjährigen hin und wieder auch wieder an. weil er hat ein bisschen Probleme mit Tischsitten. Also er hebt immer den Fuß, also einen Fuß auf seine Sitzfläche, sodass das Knie über den Tisch schaut. Ja, über die Tischplatte. Und da kriegt er regelmäßig angedroht, dass ich Antilop aus dem Keller hole und ihn in Antilop setze. Mir ist nicht so ganz klar, wie ich ihn dann wieder da rauskriege, aber.
Ja, das könnte auch mit den Füßen alleine da durchzukommen, könnte ein Problem werden.
Ja, genau. Deswegen ist es ja die Androhung.
Ja. Also für die Hörer und Hörerinnen, die jetzt keine Kinder haben und nicht wissen, wovon wir reden, Antilop ist der Kinderhochstuhl von IKEA.
Der ganz billige.
Der ist sehr günstig.
Weiße Plastikschale.
10, 15 Euro, genau. Weiße Plastikschale. Jeder hat den schon mal gesehen. Der steht in jedem Restaurant rum.
Ja.
Und der hat 4 lange Metallfüße.
Wo man immer drüber stolpert?
Immer. Das ist aber bei allen Kinderhochstühlen so.
Die müssen ja ausladen sein, damit die nicht kippen.
Genau, die müssen ausladen sein, damit sie nicht kippen. Deshalb haben sie immer Beine, die irgendwie zu, also so für das, was man so unterbewusst erwarten würde, wohin Stuhlbeine so ungefähr rausstehen, gehen die auf jeden Fall weiter als das, was du unterbewusst erwartest. Weshalb du dann immer dagegen rennst.
Schmerzhaft.
Wenn du so Riesenfüße hast wie ich, dann erst recht. Ich renne ja so schon immer gegen alles Mögliche dagegen.
Aber es ist einfach ein verdammt guter Artikel, den IKEA da rausgebracht hat, der wirklich gut einsetzbar ist, klein verpackbar, auseinandernehmbar, schnell und mit ein bisschen Schmerz natürlich. Also das ist wirklich ein sehr gutes Design.
Ja.
Muss man echt sagen.
Das stimmt.
Und die Kinder sitzen sicher und angenehm drin, also auch angenehm für die Kinder.
Ja, genau. Und für die Babys gibt's ja noch dieses Tischchen vorne dran, was man dann, wenn sie ein bisschen größer werden, kann man das dann weglassen. Mhm. Und das Ding funktioniert tatsächlich halt auch im Wohnmobil. Also wir haben den dann immer so der steht dann natürlich kolossal im Weg. Aber so die ersten Male, wo der Kleine im Wohnmobil mit war und halt für die Sitzgruppe, die da drin ist, halt noch viel zu klein, weil er da einfach dann gar nicht richtig an den Tisch drankommt oder der Tisch ist zu weit weg oder zu hoch oder irgendwie. Und dann musst du halt so als allerletztes, wenn der ganze Tisch gedeckt ist, alles Essen steht auf dem Tisch, alle sind bereit, sich hinzusetzen, dann ist der Moment, wo du die Tür nochmal aufmachst und den Stuhl, den du schon vorher zusammengebaut, aber noch draußen hingestellt hast, reinholst, also es darf natürlich nicht regnen, dann ist scheiße, aber reinholst und dann quasi ja so genau in den Bereich zwischen Küche und Tisch, da so in diesen Gang quasi genau vor die Eingangstür, wenn du so willst, bei den meisten Wohnmobilen, da einmal so hinstellst, musst du gucken, dass die Füße nicht drohen, in dieses Loch bei der Tür reinzufallen. Das ist das Problem, was man so ein bisschen winkeln.
Ja.
Und da ist es gut, wenn du dieses Tischelement, was vorne dran ist, dabei hast. Weil dann ist es egal, ob er jetzt in der Nähe vom Tisch sitzt. Er muss ja nur so sitzen, dass er sich der Gruppe zugehörig fühlt. Er muss ja nicht wirklich an den Tisch rankommen. Und dann sitzt er da und macht keinen Käse und schmiert vor allen Dingen nicht irgendwie das Marmeladenbrot in die hellbeigen Polster rein.
Ja.
Und dafür haben wir den immer dabei gehabt. Mittlerweile machen wir es auch nicht mehr. Jetzt ist er groß genug, um einigermaßen vernünftig am Tisch zu sitzen.
Um Marmeladenbrot in die Polster zu schmieren.
Ja, das kann er gut. Deshalb haben wir jetzt in der Regel große Tücher dabei, die man so drauf spannen kann. Als für Frühstück und Mittagessen wird so ein großes Tuch auf das Polster draufgelegt und so hinten ins Polster reingedrückt. Das ist dann wie so eine zweite Bespannung und dann können die Kinder sich da draufsetzen. Das kannst du dann hinterher nach draußen rausschütteln, die ganzen Krümel. Ja. Ja, nee, das war mein Thema.
Aha.
Zum Thema Autos und wie die Post einen retten kann. Also wenn die Post sich mal aufregt, dass sie so nach Weihnachten die ganzen Retouren befördern muss, es ist auch mein Gepäck, es sind nicht nur die Retouren. Aber sie haben gut verdient daran. Von daher sollen sie sich nicht aufregen.
Sehr gut. Ja, ich habe für morgen Spedition bestellt, um Bodenproben zu verschicken.
Oh.
600 Kilo Bodenproben.
Scheiße.
Ja.
Aber ist es irgendwie, also kann man das, könntest du das aufteilen in 10, in 60, 10 Kilo Pakete oder ist es ein zwingend ein Block?
Nee, ist nicht ein Block, um Gottes Willen, es geht ja gar nicht. Nee, das sind Schotterproben und eine Probe hat 20 Kilo und ist in zwei Eimern. Also ist immer ein 8 Kilo Eimer und ein 12 Kilo Eimer, ein großer und ein kleiner Eimer, geben eine Probe und davon 25. Und da ich immer ein bisschen mehr reinmache, damit es also sicher diese 20 Kilo sind, sind es am Ende ziemlich genau 600 Kilo. Und da habe ich jetzt die Spedition bestellt und ich habe das schon mal gemacht im Ende November und hat mich dann ein paar Wochen später eine Woche später hat mich die Sekretärin darauf angesprochen, Spedition, du musst mal gucken, dass du nächstes Mal eine billigere Spedition nimmst, das war ziemlich teuer. Und dann habe ich gesagt, echt, mir kam die ziemlich günstig vor, es hat halt irgendwie so 200 Euro, glaube ich, gekostet. Sowas in dem Dreh. Mhm. Oder 220, meine ich. Kam mir nicht so teuer vor eigentlich, weil ich es eben so mit, also ich hatte halt die Befürchtung gehabt, ich muss es mit der Post verschicken und da wäre es halt richtig derb teuer geworden. Und da habe ich gesagt, so echt, kam mir gar nicht so vor. Okay, gucke ich mir nochmal an. Und dann habe ich halt später mit meinem Chef, bei der Weihnachtsfeier habe ich den getroffen und da habe ich, weil der hatte eben einen Schreck gekriegt und hatte der Sekretärin gesagt, der soll mal nachfragen. Und der hat gesagt, ja doch, wir verschicken doch manchmal so Proben, das kostet immer so 20 Euro. Und dann habe ich gesagt, ja, aber wie viel wiegen die denn? Das waren halt mehrere hundert Kilo. So, ah ja, okay, na, das setzt wieder ins Verhältnis. Und also ich glaube, am Ende war es jetzt ganz gut, was ich...
Aber wie viel hast du gesagt, sind es 25, nee, wie viel? Wie viele?
50 Dinger, also 50 Eimer sind's.
Und zwei davon zusammen, jeweils die ein Pärchen bilden, wiegen 25 Kilo.
Ja, genau so. 24 Kilo sowas, genau.
Also 25 solche Pärchen. Ah, 20 Kilo.
Ja.
Das wären 500 Euro mit der Post.
Ja, genau. Also so. Der Deal ist nicht so schlecht. Und vor allem, ich muss es halt nicht in irgendeine Kiste packen und sowas, oder, ja? Also ich,
naja, du müsstest,
kommt halt morgen ein Sprinter oder sowas. Und dem stelle ich halt einfach die Eimer in den Kofferraum und der fährt die halt dahin, wo sie hin sollen und da stellt er halt wieder raus, gell? Also ja. Das ist halt wirklich sehr, sehr easy. Und ich muss nicht extra Verpackung oder so kaufen. Ich schreibe einfach mit Edding auf den Eimer, wie meine Probe heißt und vielleicht noch, wie meine Firma heißt und das war's.
Und der rutscht dann mit dem Glatteis irgendwo in den Straßengraben und wenn er hinten
genau
aufmacht, sind alle zusammengeschüttet. Alles ist ein Riesen-Erdhaufen mit lauter leeren Eimern.
Es gibt auch eine Versicherung. Die habe ich mir auch geleistet für 11 Euro.
Ich sehe das schon so, was so hinten so auf, so 50 leere Eimer und ein Riesenberg Erde und dann so. Und der Typ will es dann so vertuschen und füllt es einfach wieder irgendwie rein und gibt es ab.
Ja, kann er machen, ist egal, ist eher alles das Gleiche. Würde ich auch so machen. Nee, ich habe aber extra, also ich hatte die Proben gestern schon vorbereitet und ich habe überlegt, ob ich sie heute rufe. Und aber heute ist ja bei uns also auch keine Schule gewesen und nichts, also es fuhr heute kein Auto hier, weil halt Klatter es war. Und habe ich, es kam trotzdem, UPS kam trotzdem, fuhr auch ganz vorsichtig. Aber ich habe mir gedacht, nee, also das finde ich nicht redlich, da ist so ein armer Teufel. Ich meine, der wird wahrscheinlich eh fahren oder der wird halt irgendwo anders hinfahren, aber ich möchte nicht schuld sein, dass er mit meinen 600 Kilo Proben, die ja auch ihn dann, das ist ja auch auf Glatteis nicht so gut, wenn du so schwer bist, soll er irgendwas Leichtes fahren.
Bist du heute auch warntagmäßig vom Cell-Broadcast geweckt worden um 7?
Ja, ja, nee, gestern Abend hat uns das laut quiekend das Handy gesagt, dass am nächsten Tag alles da niederliegt.
Bei uns war
heute das, kam nichts mehr.
Bei uns kam das heute Morgen um 7.02 Uhr.
Sehr nett.
Ja, sehr nett, genau.
Ich bin heute um 9 aufgestanden.
Ja, weil ich wusste, genau, dass ich ausschlafen kann. Das war auch so mein Gedanke, wo ich dachte, so echt jetzt, ihr Arschgeigen? Das ist doch, also ich meine, okay, wenn es brennt oder wenn ich irgendwie die Fenster zumachen muss, weil die Chemiefabrik auf der anderen Straßenseite explodiert ist oder so.
Wenn ich dir einfach nur sagen will, dass du schlafen, dass du liegen bleiben kannst und ausschlafen kannst, ist das nicht so nett, das um 7 Uhr morgens zu tun.
Und ich meine, irgendwie haben wir nicht jetzt mittlerweile Smartphones, die irgendwie in der Lage wären, das macht Schlaftracking und das hat meinen Wecker und so weiter. Kann man nicht irgendwie diesem Alarm irgendwie so ein Flag beimessen? Irgendwie so muss derjenige sofort wissen, weil Chemiefabrik auf der anderen Straßenseite explodiert oder
Er soll nicht Auto fahren.
Oder
wenn er
gerade
schläft, wird er wohl auch nicht gerade Auto fahren.
Genau, so, also, das kann warten, bis er wach ist. So, das kann meinetwegen losquäken, wenn das Telefon merkt, dass es bewegt wird oder sowas, ja, zum ersten Mal morgens. Und keine Ahnung. Ja, aber es ist halt so SMS-Technik, die ist irgendwie so ein bisschen. Und das Geilste fand ich ja dann noch, die Meldung selber, ich habe dann Screenshot gemacht, die beginnt oben mit Extreme Danger. Und dann in der nächsten Zeile, Danger, Medium. So, what? Also,
hä, wie? Verstehe ich nicht.
Ne, da steht, die Überschrift oben von der Nachricht ist, also das ist, glaube ich, die Kategorie, in der die abgesendet wurde. Diese Cell Broadcast.
Ach so, Danger, ja, Medium, also Medium im Sinne von Mittel.
Ja, genau. Also sie haben eine Meldung abgeschickt mit der Kategorie Extreme, also mit die, ich glaube, es gibt irgendwie drei Kategorien bei Cell Broadcast, aber da bin ich jetzt nicht 100% sattelfest. Jedenfalls taucht sie auf dem iPhone und steht oben drüber, dass sie, dass das ist so ein, auch in einem anderen Font gesetzt, Extreme Danger.
Comic Sans.
Und wahrscheinlich, nein. Extreme Danger. Und darunter fängt dann der Text an, der quasi aus dieser Meldung kommt.
Aha, der jetzt beschreibt, wie
extreme Danger. Genau, und der beginnt mit Danger, Medium. Und dann denkst du dir so, ja, was denn jetzt? Also wegen Medium Danger, was ist denn überhaupt Extreme Danger der Kategorie Medium? Also bei Extreme erwarte ich nicht, dass das noch Abstufung hat. Extreme ist Extreme. Aber Extreme gibt es auch als Medium. Wer wusste das?
Ah, sehr gut.
Und ja, ich meine, klar. Ja,
halt, oh, ist unterschiedlich. Wenn du gerade ins Auto steigst, ist es Extreme. Aber wenn du halt noch im Bett liegst, ist es halt eher Medium.
Dann ist Medium bis Low. Also wenn ich nicht raus will an dem Tag, so als Homeoffice-Mensch, so ja, ist ziemlich Low. Also.
Relativ ungefährlich.
Ja. Ja, na klar, ich meine, ich verstehe schon, die müssen die Leute benachrichtigen und so weiter.
Klar.
Und das ist, aber das System, jetzt haben wir das, das ist auch gut so, und das, dass sie das benutzen. Aber ja, das muss halt irgendwie noch schlauer werden. Das muss noch,
das Neuland.
Das hat noch Potenzial nach oben. Also ja, ich möchte schon, dass das Ding irgendwie quietscht und mich weckt, wenn irgendwie echt was Schlimmes ist,
genau,
wo ich auch geweckt werden möchte. Und da bin ich, bezweifle ich ehrlich gesagt auch, dass dieses Geräusch mich aus dem Bett kriegen wird, wenn ich da gerade in der Tiefschlafphase bin und das da einmal irgendwie so für 5 Sekunden dieses Geräusch macht. Ja, gerade wenn es so Sachen sind, die nicht unmittelbare Gefahr für Leib und Leben, während ich in meinem Bett liege, sind, dann möchte ich davon vielleicht auch nicht rausgebrüllt werden. Vor allen Dingen, wenn ich das nicht selber irgendwie einstellen darf, was mich gerne rausbrüllen darf und was nicht.
Ja.
Und ja, vielleicht könnte man dem Ding halt irgendwie beibringen, dass es, weiß ich nicht, wenn ein Handy im Sleep-Mode ist, dann ist es im Sleep-Mode. Dann kann man ja sagen, ja, das machen die Leute ja nicht aus Spaß. Die wollen ja.
Ja, aber trotzdem, wenn halt die Russen kommen oder
ja,
Asteroid oder keine Ahnung, dann ja, gut, will man halt doch geweckt werden.
Deshalb müsste
werden,
dieses System halt irgendeine Art von, der Absender muss dem Ding einen Haken dran machen können, muss Menschen wecken oder muss Menschen nicht wecken. Und dann kann das Handy, wenn es diese Nachricht kriegt, entscheiden, ich bin gerade im Sleep-Mode. An der Nachricht steht dran, ich soll ihn nicht wecken. Dann zeige ich sie so an, dass er sie in dem Augenblick, wo er sein Handy morgens das erste Mal in die Hand nimmt, nicht übersehen kann. Oder vielleicht quäke ich dann los, wenn er mich das erste Mal entsperrt oder so. Aber
ja, gut, aber es gibt auch Nachrichten, die will man halt doch sofort kriegen, ne? Also.
Ja, gut, aber das müsste der Absender muss das entscheiden. Wenn der sagt, ich berichte hier über die Explosion einer Chemiefabrik und alle Leute müssen ihre Fenster zumachen, sonst sterben sie in ihren Schlafzimmern, dann muss er halt dieses Haken, darf Leute nicht wecken, nicht dran machen.
Ja gut, aber es müsste vielleicht auch irgendeinen Mechanismus geben, ich weiß nicht, ob das der es absendet oder das Handy entscheidet, jetzt wenn es zum Beispiel um Hochwasser geht, ja, dann kommt es halt sehr drauf an, ob du halt in den 3 Straßen lebst, die halt direkt am Fluss sind oder halt auf dem Hügel, der direkt dahinter ist. Das kann die gleiche Handyzelle sein, aber das ist halt ein extremer Unterschied, was die Gefährdung angeht.
Das ist wahr, aber da finde ich Handyzelle an sich schon, genauer haben wir es halt im Moment nicht, ne? Also das ist ja schon gut genug, weil du musst dich nicht darauf verlassen, dass sich Leute irgendwo registrieren und ihren Wohnort eingeben, sondern es ist der Ort, wo sie tatsächlich in dem Augenblick sind. Und Handyzellen, klar, die sind unterschiedlich groß. In der Frankfurter Innenstadt an der Zeil ist eine Handyzelle sehr viel kleiner als bei dir draußen auf dem Land, weil halt weniger Menschen in derselben Zelle und weniger Bebauung und so weiter. Insofern, klar, die Zelle oben am Berg im Wald, die ist ganz schön riesig, aber die Zelle in dem engen kleinen Tal unten, was irgendwie verwinkelt ist, die ist vielleicht schon wieder gar nicht so groß. Und ja, da hast du Streuverluste, aber besser kriegen wir es halt im Moment nicht hin. Aber so ein bisschen so ein Flag oder irgendwas, also das wäre ja softwaretechnisch, also da muss ich jetzt kein neues Handynetz bauen. Und ich finde so ein, ja, das System gibt es im Moment nicht anders her. Insofern ist demjenigen, der da geklickt hat heute Morgen, dem ist da jetzt in dem Sinne kein Vorwurf zu machen. Ich mache den Vorwurf eher so an das Gesamtsystem und dass wir in 2024 immer noch mit so einem SMS-artigen Ding da rumhantieren. und das könnte alles viel geiler sein, wenn man wollte, irgendwie. Und derjenige, der das abschickt, wenn es so ein besseres System mal irgendwann geben sollte, der hat natürlich die Abwägung zu treffen, ich gehe jetzt den Leuten auf den Sack und zwar auch wirklich so in dem Sinne von, ich wecke jetzt Menschen, die vielleicht gerade aus der Nachtschicht gekommen sind und eben eingeschlafen sind oder keine Ahnung was, Schlafstörungen haben und es gerade geschafft haben, in die erste Tiefschlafphase zu kommen und heilfroh sind, dass es endlich geklappt hat und dann werden sie rausgeplärrt von draußen ist Glatteis, I don't care, aber danke, dass du mich geweckt hast, bis hin zu Menschen sind in echter Gefahr und müssen wirklich gewarnt werden. Und da ist natürlich eine fiese Abwägung, aber deshalb finde ich, sollte dieses System einfach, jetzt haben wir es ja hingekriegt nach 3 Warntagen oder so, dass es jetzt wenigstens mal blökt und auch funktioniert, aber jetzt ist es irgendwie schon wieder so, es bleibt jetzt die nächsten 20 Jahre so, habe ich das Gefühl, das kann auch nicht richtig sein.
Ja, ich befürchte auch, das kommt etwa hin, ja.
Tja. Was sich hingegen weiterentwickelt hat, ist die Möglichkeit, wo ihr überall Sneakpot hören könnt. Nämlich jetzt auch auf YouTube.
Wow.
Komplett sinnlos. Gab's auch
das
vorher
soll
schon.
Keine Aufforderung sein.
Nee, das soll keine Aufforderung sein. Alle Leute, die jetzt hier zuhören, ihr habt wahrscheinlich schon einen besseren Weg, um uns zu hören. Vermutlich wobei, jetzt ist es ja schon auf YouTube. Vielleicht hört uns ja jetzt jemand hier, der uns gerade auf YouTube hört. Dann herzlich willkommen. Ihr könnt das eigentlich auch in einem Podcast, in einem Podcast-Player hören. Und das ist vielleicht die geilere Art, einen Podcast zu hören, aber wenn es euch irgendwie dahin verschlagen hat. Und ich glaube, der Hintergrund ist vor allen Dingen der, also ich habe das gemacht, weil YouTube jetzt angefangen hat anzubieten, einen sogenannten RSS-Ingest, also die Möglichkeit, dass es ein RSS-Feed, was heißt Ingest? Essen? Wie sagt man denn auf Deutsch
für Ingest? Ich habe keine Ahnung, was das heißt.
Wenn du Essen zu dir nimmst und verdaust, dann ingestest du es.
Ach so.
Weiß nicht, wie das korrekte Übersetzungswort wäre.
Verdauen? Also
to ingest, aufnehmen, sagt er einfach nur.
Aufnehmen, okay.
Okay. Absorb, ingest, take, receive, record. Ja, okay. Also, das haben sie eingeführt, das Feature. Ich glaube, der Hintergrund ist, dass es damit zusammenhängt, dass Google hatte ja mal sowas ähnliches wie das Apple iTunes-Verzeichnis oder das Spotify Podcast-Verzeichnis gab es, das nannte sich Google Podcasts, da waren wir auch drin gelistet und das haben sie, glaube ich, irgendwie eingestellt oder wollen sie einstellen oder irgendwie, das ist eins von diesen vielen Google-Produkten, was irgendwie nicht so richtig vom Boden wegkommt und dann irgendwann über die Wupper geht und jetzt gibt's halt scheinbar so einen, zumindest sieht es von außen so aus, als ob sie das alles in YouTube aufgehen lassen wollen und YouTube hat ja auch dieses Unterrubrik YouTube Music und du kannst ja auch Filme bei YouTube, also richtige Hollywood-Spielfilme bei YouTube kaufen und leihen, also es ist auch wie so ein bisschen so ein Streaming-Service und das wird jetzt alles integriert und in YouTube Music gibt's auch eine Sektion Podcasts und um die wahrscheinlich mit Leben zu füllen und um Google Podcasts da wahrscheinlich über kurz oder lang loszuwerden, scheint es jetzt so ein eben neue Features für YouTube zu geben, damit du eine Möglichkeit auch hast, deinen Podcast da automatisiert reinzubekommen. Was ich bisher schon manchmal gemacht habe, aber das waren dann immer die Sendungen, die ich produziert habe und wenn der Stefan sie produziert hat, dann war das nicht so, weil ich das...
Ich sehe das, ein paar sind schon seit einem Monat drin.
Genau, ein paar sind schon sehr lange drin.
Krieg der Bestatter, Nimona, Reptile.
Genau, das Monat sind immer drin. Die ich produziert habe. Die sind dann drin, weil das auch eine Funktion von Auphonic war schon immer. Dass du bei Auphonic sagen konntest, wenn du es bei mir auf dem Server lädst, dann lad's halt auch gleich in den YouTube-Kanal. Und das hatten wir aber, da wir das nie so richtig entschieden hatten, dass wir das jetzt immer machen wollen. Ich hatte damit so ein bisschen rumgespielt, aber halt so unterm Radar. Und beim Stefan in seinem Auphonic-Profil war es halt nicht so eingestellt. Wie gesagt, weil wir da auch nie so richtig drüber nachgedacht hatten, ob wir das jetzt immer so haben wollen.
Da hat das Symbol auch ein anderes Seitenverhältnis im
Ist auch ja, da ist es auch so, dass der die Auphonic da reinsteckt, die sind tatsächlich auch schöner, weil wenn Auphonic das Ding da reinsteckt, dann macht der zum Beispiel, wenn es Kapitelbilder gibt, ändert er auch das Bild. Also dann kommt zum richtigen Kapitel auch das richtige Bild, was zu dem Kapitel gehört. In der automatisierten Version, die YouTube jetzt selber macht, ist, glaube ich, die ganze Zeit einfach nur static unser Logo zu sehen.
Aber immerhin das ganze Logo.
Genau.
Beim anderen nicht.
Ah, okay. Ja, wie gesagt, es hat ja so Funktionen. Zum Beispiel habe ich jetzt irgendwie gelesen, dass wenn du YouTube Music Abonnent bist, kannst du zum Beispiel dein YouTube Music auch auf dem HomePod kriegen, wo ich ja jetzt gerade ein neuer Besitzer von HomePods bin, dann könntest du sagen, okay, ich bin halt YouTube Music Benutzer und nicht Apple Music und ich möchte bitte, wenn ich irgendwie sage, dass ich gerne hier jetzt Lady Gaga hören will, dass es dann über YouTube Music kommt und dann würdest du wahrscheinlich, ich bin kein YouTube Music Abonnent, aber du würdest wahrscheinlich dann auch in der Lage sein, so einem HomePod zu sagen, spiel mal die Folge 810 vom Sneakpod ab. Keine Ahnung, müsste mal irgendjemand ausprobieren da draußen, der vielleicht YouTube Music Abonnent ist und das mit seinem HomePod verbunden hat. Oder als sonst über die YouTube Music App oder irgendwie, wenn YouTube da den Weg gehen möchte, auch ein Podcast-Verzeichnis zu sein und zu haben und das Zeug da verfügbar zu machen. Ich habe mich ja kleinkriegen lassen, dass wir unseren Kram auch zu Spotify reinkotzen, dann kotzen wir ihn jetzt da halt auch rein. Und insofern, das müsste jetzt funktionieren. Und wer uns da hört, dem sei gesagt, dass das hier ein Non-Profit-Podcast ist, der eigentlich auf sneakpod.de lebt. Aber ihr könnt uns auch gerne da hören. Es ist ein bisschen ein Podcast-Player, der beide Arme auf dem Rücken zusammenbindet im Moment, aber vielleicht wird das ja noch besser. Da gibt es halt wenig Shownotes, es gibt den normalen Anrisstext. Es gibt keine Kapitel, oder? Hast du mal reingeklickt? Ich glaube nicht.
Ich habe jetzt nur geguckt, wie viele Aufrufe wir da haben.
Fast nichts. Also
ja, Jonas Awful hat noch keinen einzigen Aufruf. Aber ja,
die ist auch gestern erst dazu gekommen.
Aber also kriegt der Bestatter ist vor einem Monat dazu gekommen, 75 Aufrufe schon. Ist glaube ich der stärkste. Das ist aber sonst weird. Alles einstellig so. Ja. Saltburn 14 immerhin, aber sonst Theater Camp 7, Weihnachten bei mir oder bei dir 8, perfekte Weihnachtsdinner 5, Reptile 3. Nimm ja, Monat klar, zwei, also
das
ja,
meiste ist jetzt halt
nicht gehört.
Genau, ja. Also ich erwarte da ehrlich gesagt auch nichts anderes.
4 Abonnenten haben wir. Eine davon bin ich.
Sehr gut.
Ja, ja, mal gucken. Nee,
also wie gesagt, ich erwarte da jetzt auch keine, dass das jetzt irgendwie der YouTube-Kanal wird, der hier durch die Decke geht. Dafür ist es nicht angelegt. Aber es ist halt ja, einfach ist ein weiterer Kapitel Weg, drin. Wo Leute.
Ich habe gerade mal Saltburn gestartet, sind Kapitel drin.
Saltburn ist aber auch einer, den ich produziert habe, der ist auch auf dem anderen, der ist über Auphonic dahin gelangt. Die normalen haben das, glaube ich, nicht. Aber gut, vielleicht bin ich off. Vielleicht tue ich ihm da Unrecht, dem YouTube. Ja, ist technisch
darunter. Nee, tust dem nicht Unrecht. Es ist tatsächlich, Theater Camp hat keine.
Ja, genau, das hätte mich jetzt auch ein bisschen verwirrt. Aber gut, die technisch gesehen liegt der MP4-Stream darunter, also die qualitativ wahrscheinlich ja beste Version. Und diese Dateien haben eigentlich ihre Kapitel eingebettet. Also theoretisch steht YouTube diese Information zur Verfügung, aber sie scheinen bei der Umwandlung die nicht mitzunehmen. Das hat übrigens ziemlich lang gedauert. Also der hat jetzt den RSS-Feed gefressen. In unserem RSS-Feed geht es ja 60 Folgen zurück. Und das hat, ich weiß nicht, eine Stunde oder so gedauert, mindestens, bis sie dann alle mal irgendwann umgewandelt waren. Am Anfang stand da immer irgendwie, Verarbeitung wird gestartet und dann hat das ewig gedauert. Und irgendwann hat das dann mal, aber naja. Genau. Und damit bleibt uns, wenn dir jetzt nicht spontan noch irgendwas einfällt, eigentlich nur noch, dass du uns verkündest, was der Stefan aus seinem Urlaub reingereicht hat, was wir für nächste Woche gucken sollen.
Genau, der Stefan hat gerade noch was reingereicht.
Und wo
geht's hin? Zwei Stunden 15 bringt er uns.
Schon wieder.
Was schon lustig ist, weil er beschwert sich immer, wenn die Filme zu lang sind. Jetzt haut er uns hier 2 Stunden 15 rein, aber das hat er neulich schon mal gemacht, gell?
Das macht er immer mal wieder, aber
ja. Ja,
ja. Demnächst pickt er Animationsfilme, also.
Er will uns doch betrollen. Wir gehen zu Disney.
Aha, das ist gut.
Und wir schauen uns einen epischen Science-Fiction-Thriller an.
Okay.
Mit dem Sohn von Denzel Washington.
Okay, das ja, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Hast du noch einen Tipp?
Es geht um künstliche Intelligenz gegen Menschen.
The Creator.
Richtig, The Creator.
Okay. Gut. Amidst the future war between humans and artificial intelligence, Joshua, an ex-Special Forces Agent, oh, ich liebe ja Filme, wo ex-Special Forces Agent noch einmal den letzten Job machen muss, is recruited to hunt down and kill the Creator.
Kaum Trope, aber ja.
Elusive architect of advanced AI who has developed a mysterious weapon able to end the war and mankind itself.
Okay, von Zack Snyder wird bestimmt super.
Joshua's journey across enemy lines only to discover the weapon he's been instructed to destroy is an AI in the form of a young child. Oh.
Ist nicht ganz neu, aber ja.
Director Gareth Edwards, den kennen wir doch. Der hat doch auch schon schöne Sachen gemacht, ja.
Ach, ich kann mir diese Director nicht merken. Ich kenne da vielleicht 3 oder 4. Und die verwechsel ich immer.
Ich verwechsel den wahrscheinlich auch gerade, aber aus dem Kopf würde ich jetzt Fluch der Karibik sagen.
Echt?
Lass mich gucken.
Das wäre natürlich jetzt ein Knaller, wenn du das so sagen könntest.
No.
Erstlings Werk.
Rogue One ist von ihm.
Ah, okay.
Godzilla hat er einen gemacht. Bin ich jetzt echt falsch? War es kein? War tatsächlich kein Fluch der Karibik? Habe ich ihn irgendwie falsch einsortiert?
Nur immerhin. Also mir hat der Name überhaupt nichts gesagt.
Ja. Nee, The Rogue One ist von ihm, genau. Okay, aber ich wusste, der Name sagt mir was.
Hm.
Ja, okay, dann schauen wir. Der Creator. Willst du die IMDb-Wertung wissen?
Ist, glaube ich, knapp 7 oder so, oder?
Ja, 6,8, genau. Ja, das kann doch ganz okay werden. Ja. Auch PG-13, genauso wie Rebel Moon. Okay. Rebel Moon, das war, also wirklich, das habe ich gestern Abend geguckt.
Das ist auch schon Grütze, ja.
Große Grütze. Gott, okay. Also, machen wir den Deckel drauf für heute. Danken allen fürs Zuhören. Sneakpot.de für die Kommentare. Man kann auch bei YouTube kommentieren. Keine Ahnung, ob das da jemand liest von uns. Wir werden sehen. Gab jetzt auch gerade wieder einen Kommentar von Matt, der sich einigen von Beckys Empfehlungen für Serien angeschlossen hat, möchte ich sagen.
Ja, ich muss unsere Folge noch mal hören. Ich weiß, dass ich bei ganz vielen gesagt habe, oh, das muss ich mal schauen. Und ich habe mir aber nicht aufgeschrieben oder nur einen kleinen Teil aufgeschrieben, was ich schauen will. Deswegen muss ich die Folge noch mal hören, muss hören, was Becky da empfiehlt, dass ich das mal schauen kann.
Ach nee, es war nicht nur Serien. Es war Blue Eye Samurai, glaube ich, die Serie.
Genau, das habe ich mir festgehalten, ja.
Und Promising Young Woman war der andere Film von der Regisseurin, die Saltburn gemacht hat.
Ja, genau.
Da möchte sich Matt anschließen und sagt, die seien ganz fantastisch.
Ja, aber Becky hat so viel mehr noch empfohlen.
Ja, das stimmt. Da kann man. Aber gut, schaust du den Jahresrückblick, ist das Kapitel mit 44 Minuten. Und das zweitlängste Kapitel ist dann Japan. Das drittlängste ist der Spoilerteil von Saltburn. Und das viertlängste ist dann gleich schon wieder der Jahresrückblick Serien, den wir dann. Also wir haben insgesamt über eine Stunde Jahresrückblick gemacht.
Sehr gut.
Tja.
Ja, ich bin schon gespannt auf den Jahresrückblick von Beckys eigenem Podcast, Kulturpessimist.
Ja, den habe ich jetzt in meiner Liste nach oben geschoben. Der kommt jetzt irgendwie demnächst dran. Das sind ja auch irgendwie 5 Stunden oder sowas.
Ist er schon raus?
Ja, ist schon raus.
Ah, okay, dann werde ich das morgen gleich hören. Ich hatte irgendwie die letzten Tage mal geschaut, da war er noch nicht raus.
Es gibt einen ersten Teil, der ist, oh Gott, ich habe das total
tatsächlich.
Der erste Teil ist 5 Stunden, 8 Minuten. Und der zweite Teil sind 4 Stunden 57, also das
geil,
sind 10
geil.
Stunden Jahresrückblick. Das ist unfassbar.
Sehr gut.
Ja. Was
Serien, dann Filme. Super. Freue ich mich.
Zehn
ich fahr morgen ein bisschen Auto, da kann ich ein bisschen was hören. Kann ich vielleicht die Hälfte des ersten hören. Ja, so etwa.
Ja, dagegen ist es ja geradezu harmlos, dass wir letzte Woche 3 Stunden 5 gemacht haben.
Ja.
Aber wir sind heute auch schon wieder, also meine Uhr läuft hier seit 2 Stunden 30. Ich weiß nicht, wie viel davon noch vorgeplänkelt ist, aber nicht viel, glaube ich.
Nicht viel, nee. Wir haben gleich losgelegt.
Ja.
Ja, wie immer, wir verplaudern uns ja immer, wenn wir beide aufnehmen. Ist ja so. Egal, wie wenig wir angekottet haben.
Gewissermaßen ein
so ist das.
Ein Hallmark-Feature. Genau, also dann machen wir jetzt nicht das hier noch in die Länge, sondern bedanken uns, wie gesagt, abermals und sagen tschüss. Macht's gut. Bis nächste Woche. Tschüss.